du bezahlst $2 oder $3 Eintritt. Es war keiner da und du hast einfach so drei große Wasserfälle, 100, 120 Meter tief, in so einem saftigen Grün und bist einfach alleine da gewesen. Da sind sehr viele Touristen und genauso oder oft wirst du so auch behandelt, wenn du jetzt so irgendwo was einkaufen gehst oder so. Ich hatte echt das Gefühl, dass jeder dich irgendwie so ein bisschen veräppeln wollte. Die kamen direkt auf mich zu und meine Hand war so am Zündschlüssel und das Jugendtier war vorne am Grasen und die Mutter stand direkt neben mir und hat mir auch wirklich so mit dem Auge so durch die Scheibe geguckt und ging dann eigentlich schon vorbei. Und ich habe schon so gedacht, okay, jetzt ist alles gut gelaufen, ist eine geile Erfahrung. Und in dem Moment ist sie einfach zurückgegangen, nochmal so 2-3 Schritte, hat sich genau vors Auto gestellt und hat mit diesem Rüssel so über diese Motorhaube. Und dieses ganze Auto war einfach am Wackeln. Ich denke mir, okay, jetzt ganz ruhig bleiben. Ich bin wieder ausgestiegen, direkt zu einem Einheimischen hin und habe gefragt, was los ist. Und er sagte, ja, es sind so ein paar Unruhen hier und so Aufständige haben sich in dem Haus verschanzt, so habe ich es verstanden. Und genau in diesem Moment hast du halt Schüsse gehört.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, ich grüße dich.
Hast du heute auch Feiertag?
Ich habe Feiertag, richtig, ja.
Ja, schön, dass du ihn mit mir verbringst, deinen freien Morgen und dass wir über den dritten Teil deines Abenteuers sprechen. Also du bist einmal zu Gast gewesen, aber wir haben daraus damals 2 Folgen gemacht, oder? Oder warst du zweimal da?
Genau, wir waren zweimal da, richtig.
Zweimal, genau. Und lass uns mal eben ganz kurz zurückgehen, um die neu dazugekommen sind, abzuholen, denn das ist ja schon eine Weile her. Du bist 2022, im November 2022, bist du damals mit Rebecca von NRW nach Pretoria gefahren.
Genau.
Oder nach Kapstadt gefahren, einmal durch den afrikanischen Kontinent und hast dabei so richtig viel erlebt.
Genau.
Es gibt 2 ausführliche Folgen dazu, die müssen wir jetzt nicht ausführlich mitnehmen, aber was waren so diese krassen Momente, die damals so hängen geblieben sind?
Ja, also primär auf jeden Fall unser Nigeria-Abenteuer, das stand auf jeden Fall ganz oben mit dabei und wir hatten ja zum Start hin noch Probleme, sage ich mal, dass unser Auto, sage ich mal, fast im Atlantik abgesoffen wäre. Und die Tour eigentlich schon zu Ende gewesen wäre. Aber letztendlich hat sich das alles irgendwie zusammengespielt und wir sind dann doch in Südafrika oder in Pretoria letztendlich angekommen.
Ja, die Folge, die kam damals extrem gut an, weil der Titel natürlich auch extrem reißerisch war und er war ja auch die Wahrheit mit dem gefälschten Visum durch Nigeria. Das war die Geschichte dahinter. Also für alle, die das interessiert, das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, wie ihr euer Visum gefälscht habt, um da reinzukommen, weil ihr solche Probleme gehabt habt. Und der Wagen hat ja eigentlich für diese lange Strecke ja doch eigentlich ganz gut mitgemacht, ne? Aber er hat dann doch eine kleine Generalüberholung gebraucht, als er dann in Pretoria angekommen ist, oder?
Genau, also klar, da wurde stetig was dran gemacht. Aber selbst in der Zwischenzeit, sage ich mal, jetzt zu der letzten Tour, waren wir ja auch immer mal wieder unten im südlichen Afrika und haben Touren in Simbabwe, Mosambik gemacht und hat dann das Auto halt dann immer was gesehen, es wurde immer was dran gemacht. Und auch jetzt die letzte Tour zurück, er hat es gut überstanden und es sind jetzt, ja, es waren jetzt knapp so 70.000 Kilometer auf dem afrikanischen Kontinent, was, ja, das Auto eigentlich sehr gut weggesteckt hat.
Was ist das nochmal für ein Auto?
Toyota, ein Land Cruiser.
Ein Land Cruiser, ja, aber ein Landy ist natürlich halt auch unkaputtbar, ne? Du hast ja auch, sprechen wir gleich nochmal ein bisschen so Erfahrung auf der Reise mit Defendern gemacht. Die sind ganz, ganz toll anzusehen, aber...
Ja, es ist immer so ein bisschen...
Hättest du die Reise mit einem Defender gemacht?
Nee, primär nein. Stand für mich auch direkt klar, mein Vater hat früher schon Toyota gefahren Und ich habe mich vorher damit auseinandergesetzt und stand für mich fest, dass wir einen Toyota kaufen. Das hat sich auch zum Guten bewiesen, sage ich mal, ne?
Ja. Also ich liebäugel ja auch noch damit. Also irgendwann wird hier auch ein Landcruiser vor der Tür stehen oder in Afrika. Wir werden sehen. Aktuell fahre ich nämlich einen Engländer und aus der Anfangseuphorie ist mittlerweile blanker Hass geworden.
Ich kenne die ganzen Geschichten, ich weiß, worum es geht. Es hat sich ja jetzt auf der letzten Tour auch nochmal bestätigt, als ich zu meinem Mount Kenya-Trip gestartet bin und von einem Defender abgeholt worden bin und auf dem Weg zum Basecamp oder zum Startpunkt quasi liegen geblieben bin. Das war halt auch wieder so typisch.
Ja.
Genau.
Ja, schön anzusehen, aber da hört es halt auch irgendwie auf. Zumindest bei den Alten, bei den Neuen weiß ich nicht, aber auch da habe ich auch manchmal Probleme mit gehabt. So, lass uns mal ein bisschen über die neue Reise sprechen, denn 30.000 Kilometer seid ihr runtergefahren. Ich glaube, 22.000 bist du dann wieder hochgefahren jetzt. Diesmal allerdings alleine. Rebecca war nicht dabei.
Genau, Rebecca war nicht dabei. Die war in der Zeit auch unterwegs in Mauretanien fürs Projekt. Und ja, ich bin dann, es war aber auch geplant, dass ich alleine losfahre, genau.
Ja, und erzähl mal, als du da in Pretoria angekommen bist, da hast du geschrieben, Getriebe und Dachzelt war weg. Was war da los?
Es war ja so, dass wir vorher im Auto geschlafen haben und wir uns dazu entschieden haben, dort unten das Auto nochmal umzubauen auf ein Dachzelt. Einfach aus dem Grund, weil die Zelte dort unten einfach viel günstiger sind und wir ein sehr gutes Angebot hatten. Und bei meinem Kumpel, wo das Auto stand, jetzt auch die letzten Jahre, das lief auch alles immer relativ gut. Immer mit so ein paar Ausnahmen, sage ich mal. Dass mal was nicht fertig war, wenn ich runtergekommen bin. Aber das ist halt ganz normal für Afrika, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Dass jetzt nicht alles just in time ist. Und als ich jetzt das letzte Mal runterkam, hatte ich noch mit ihm telefoniert. Und er sagte mir dann, würde alles laufen, ich könnte eigentlich starten dann. Und als ich dann da war in Pretoria, war abends noch Essen und am nächsten Morgen sind wir dann zum Auto hin und es stand halt genau so, wie es halt eigentlich nicht laufen sollte, auf so einer Graswiese, wo er halt immer am Schrauben ist, auch in seiner Halle. Und du stellst es einfach vor, wie so ein riesiger Platz mit also Hunderten von Autos, Bussen und mein Toyota stand quasi mitten in der Mitte auf so zwei Böcken vorne. Und ich gucke und denke mir so, Getriebe lag halt daneben. Ich frage ihn so, was ist los? Alles kein Problem. Wir müssen nur noch kurz die Kupplung einbauen, das Getriebe wieder drunter machen, das Dachzelt draufbauen und dann kannst du eigentlich losfahren. Ich denke mir, okay. Es hat dann noch so 4 Tage gedauert. Ich war dann jeden Tag noch mit bei, habe auch selber mit angepackt und geschraubt und bevor ich meine Touren da unten gestartet habe, ist es immer so, dass du dich um gewisse Sachen einfach nochmal kümmerst, aber das war schon mal wieder extrem. Dazu kam, dass ich mein Mountainbike auch noch dabei hatte und eigentlich das komplette Auto nochmal in diesen 4 Tagen so ummodelliert habe und ja, habe dann mit 2 Afrikanern, Südafrikanern, da meine ersten 4 Tage unter der afrikanischen Sonne verbracht und habe mir erstmal einen ordentlichen Sonnenbrand eingefangen. Genau, das waren so die ersten 4 Tage in Pretoria.
Ja, also nur mal kurz, kostet dann halt 4 Tage Schrauben. Aber dann konnte es endlich losgehen. Und für alle, die, was erwartet uns jetzt in der nächsten, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir 2 Stunden sprechen, weil es auch ein bisschen länger ist. Also was erwartet uns in dieser Folge heute? Was hast du in den nächsten, ich glaube, 22.000 Kilometern, wie lange warst du unterwegs? Ich glaube, 115. Also 3 Monate, ne?
Ja, also 3,5 Monate, ja, war ich unterwegs, ja. Und bin quasi in Pretoria gestartet, über Botswana, Sambia und Malawi, hoch bis Tansania und Kenia und habe dann das Auto quasi verschifft mit einem Überseecontainer die arabische Halbinsel, Oman, und habe dann arabische Halbinsel, Oman, Saudi-Arabien, Kuwait, Irak gemacht und bin dann über die Türkei zurück nach Europa und dann letztendlich wieder in meinen Heimatort hier einzurollen. Genau, das war so in Kurzform.
Ja, und so viel können wir jetzt schon sagen, dass eines der krassesten oder schockierendsten Momente oder dämpfende Momente, die in Europa passiert ist, kurz vor Schluss, ne? Also wir erzählen noch nicht, was es ist, da muss man schon mal für dranbleiben, aber zumindest hat es dafür gesorgt, dass du halt dann ganz schnell durch Europa nach Hause gereist bist, weil das irgendwie so das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Genau. Die Luft war einfach so ein bisschen raus dann zum Ende hin, sage ich mal.
Ja. Du bist dann in Pretoria gestartet, du hast Botswana als erstes bereist. Das ist ja auch ein total faszinierendes Land, ne? Von Pretoria bist du ja relativ schnell an der Grenze Botswanas. Und du hast fast ausschließlich im Auto bzw. im Dachzelt geschlafen?
Komplett eigentlich, bis auf die Zeit, wo mein Auto verschifft worden ist, diese 2 oder 3 Wochen knapp. Habe ich ausschließlich im Dachzelt geschlafen. Genau. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Das ist perfekt für mich. Obwohl ich dazu sagen muss, dass gerade jetzt, wo ich meine Tour gestartet habe in Pretoria, in Botswana auch Regenzeit war und die ersten 1,5 Wochen ziemlich, es hat immer stark geregnet, auch länger. Nicht mal so kurzweise, sondern stark. Und aber auch das hat sich, hat alles gut geklappt. Mit Dachzelt, ja.
Ja, du, in welcher Jahreszeit warst du unterwegs? Wann bist du gestartet?
Dezember.
Ja, das ist natürlich absolute Regenzeit. Das ist ja auch Sommer dort unten.
Ja, genau. Und ja, es war, wie gesagt, ziemlich heiß und regnerisch, ne? Bin teilweise auf Campsites gekommen in Botswana, wo der Empfang, also die Rezeption, auf war. Aber diese kompletten Campsites überflutet waren, ne? Also, und die guten Leute dann noch so gesagt haben, es wäre alles kein Problem, ich könnte mich hier hinstellen, aber es war wirklich also 10, 15 Zentimeter hoch Wasser komplett überschwemmt. Und ja, da musste man halt einfach mal noch ein paar Meter weiterfahren und sich ein bisschen umschauen, wo man halt für die Nacht stehen kann, ne? Ja.
Ja, ja. Manni, schön, dass du wieder zurück bist. Hier war eine kleine Unterbrechung für die, die auf YouTube sehen, dass du an einem anderen Ort bist, denn wir hatten so einen kleinen, so 5 Sekunden, glaube ich, Delay in der Leitung, die das Gespräch, die ersten 10 Minuten vielleicht ein bisschen schwerer gemacht haben, als es eigentlich sein muss. Also deswegen freue ich mich sehr, dass du die Location gewechselt hast und dass wir weitermachen. Wir waren, glaube ich, bei Botswana stehen geblieben und wir haben gar nicht so richtig angefangen zu Botswana. Von Pretoria geht es ja relativ einfach in wenigen Stunden darüber. Was hast du dort erlebt und warum bist du über Botswana gefahren und nicht über Namibia? Ist das, weil du schon die Strecke da runtergekommen bist? Du bist ja Westafrika quasi runtergekommen. Jetzt wolltest du Ostafrika wieder hoch.
Genau. Und es war eigentlich so, dass ein guter Kumpel, Bekannter von mir, unterwegs war und der war gerade in Botswana und er sagte, hey, wenn du jetzt gerade da bist, lass uns einfach einen Helikopterflug übers Okavango machen. Und für mich stand das ganz oben irgendwie mal auf der Agenda, das zu machen. Und so hat es sich dann ergeben, ne? Und dann, okay, dann wo treffen wir uns? Und dann bin ich relativ spontan nach Maun gefahren. Und dort haben wir uns dann getroffen.
Ja. Warst du im The Duck Kaffee trinken und Mittagessen?
Nein, ich glaube, ist das direkt am Flughafen?
Ja, das ist das Café gegenüber vom Flughafen. Ja,
dann war ich da auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jeder.
The place to be.
Ja. Es ist wirklich sehr gut, ja.
Ja, das ist, wir machen ja unsere Gruppenreisen im Okavango Delta und in Botswana und das ist eigentlich ganz interessant, weil ich den Leuten sage, ihr werdet nicht am Flughafen abgeholt, wir treffen uns im The Duck, aber dafür müsst ihr einfach bitte eure Taschen nehmen und auf die andere Straßenseite gehen. Und wenn man das natürlich nicht kennt und dann so von seinem Reiseveranstalter diese Informationen bekommt, dann ist man erstmal vielleicht so ein bisschen nervös, aber es ist ja wirklich auf der anderen Straßenseite.
Direkt, also 20 Meter Fußmarsch ist man quasi im Café, ja.
Ja, und das ist natürlich ein mega geiles Erlebnis, ne? Also Doors off, also ohne Türen, diesen Flug mit dem Helikopter, Vielleicht habt ihr es mit Horizon Helicopters gemacht. Ich finde das einfach so gigantisch. Und wenn du das halt dann im Dezember machst, dann ist das, oder beziehungsweise, ich will da gar nichts vorwegnehmen. Erzähl mal bitte, wie ist das gewesen?
Also es war traumhaft. Wirklich einfach aus dem Grund, weil ich wusste, ich stand vor ewigen Jahren schon mal im Okavango zu derselben Zeit und es ist alles grün, es ist unbeschreiblich schön. Und habe mir damals schon gesagt, ey, wenn du irgendwann mal die Möglichkeit hast, mit irgendwem, mit einem Hubschrauber, Flugzeug hier rüber zu fliegen und sich das von oben anzugucken, du musst es einfach machen. Und genau so war es dann letztendlich auch. Also als sie abgehoben sind, du fliegst über dieses saftige Grün und die Tiere am Grasen, die Elefanten ziehen da durch und dann hast du quasi diese offene Tür am Helikopter, ne, und du fliegst ja mit diesen kleinen Helikoptern auch nochmal viel, viel tiefer, würde ich jetzt sagen. Und hat sich einfach absolut gelohnt. Es war also einfach ein super Start in die Tour und direkt ein geiles Highlight so, ne?
Ja, und ich finde das so krass, wenn du halt aus Mahun, ich bin noch nie aus Mahun gestartet, aber ich stelle mir vor, dass du halt relativ schnell in der Wildnis halt bist, ne? Weil wir fahren meistens mit dem Auto oder fliegen mit dem Flugzeug ganz tief ins Delta, aber das Delta grenzt ja quasi an Mahun und du siehst ja also direkt die großen Herden.
Genau, ja. Es geht relativ schnell, ne? Dort aus kannst du ja auch relativ schnell in die Parks fahren, ne? Das stand aber, wie gesagt, jetzt für mich nicht so im Mittelpunkt. Für mich war wirklich wichtig, das Ganze einfach mal von oben zu sehen, ne?
Und es ist natürlich die Jahreszeit, du hast gerade gesagt, es ist grün und du hast halt überall Wasser.
Überall. Wirklich, es ist überall, also diese Farbe, dieses Farbspiel zwischen Blau und Grün ist einfach Wahnsinn. Und wie sich das dann so zusammenführt, traumhaft. Also kann man nicht anders sagen. Also ich würde es jedem empfehlen, der irgendwann mal die Chance hat, das zu machen, es einfach auch zu machen, wirklich.
Ja. Ja, also auf jeden Fall. Also es ist auch natürlich, es ist nicht günstig, ne? Also es kostet schon viel, aber ich nutze das einfach mal, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wenn meine Gruppenreisen in Botswana, da gibt es diese Option auch, vom Camp aus mitten im Delta loszufliegen und 45 Minuten über das Okavango-Delta zu fahren. Und ich finde, es ist übrigens, also der Dezember ist genial, Dezember, Januar dafür, weil es einfach so schön grün ist, aber es ist eigentlich jede Jahreszeit, ist genau. Dafür Hammer. Weil man von da oben halt einfach diese Entfernung halt so richtig wahrnehmen kann, wie weitläufig dieses Gebiet eigentlich ist. Egal, wo du hinschaust, 360 Grad ist Wildnis.
Und es ist auch was ganz anderes. Wenn man öfters schon mal mit dem Auto im Park unterwegs war, weiß man auch ganz genau, wie mühselig das auch sein kann. Und wenn man dann mit dem Flieger das Ganze oder mit dem Hubschrauber das Ganze einfach mal macht. Der Radius ist ja einfach viel, viel größer. Was du dann in diesen 45 Minuten letztendlich dann siehst, ist einfach auch top.
Ja, und ich finde es halt so cool, dass diese Piloten, die dann einfach dann um die Tiere halt, wenn du irgendwas Cooles siehst oder eine Herde, einfach drumherum fliegst, damit du auch schön Zeit hast, damit beide Seiten es sehen, also machen so eine 8 oder so. Das ist schon echt gigantisch.
Kann man nicht anders sagen. War wirklich top.
Ja, cool. Also das war auf jeden Fall das Highlight. Du bist dann weitergefahren. Ich glaube, du bist dann Moremi und hoch auch zu den Wick Falls, oder?
Genau, richtig. Ich bin allerdings nicht durch die Parks durch Richtung Kasane, sondern ich bin, weil es hat echt 4-5 Tage richtig geregnet und ich habe mich mit 1-2 Leuten unterhalten, die kamen aus den Parks und die haben gesagt, also im Moment, wenn du hoch willst, komplett Offroad Richtung Kasane, alleine viel Spaß so, ne?
Wann warst du genau da?
Das muss erst im Januar. Nee, die erste Januarwoche muss das so gewesen
sein. Ja, ich war auch da. Ich weiß, wie sehr es geregnet hat.
Ja. Und ich stand ja im Camp auch mit meinem Auto und dann habe ich mich echt zurückerinnert und dachte so an Marokko und habe mir gedacht, ey, das wäre wieder so typisch, wenn du jetzt losfährst und einfach in den ersten 3 Tagen die Karre hier versenkst, ne? Komm, du fährst außen rum, über die Teerstraße und ey, vielleicht hast du da auch irgendwie mal so ein Erlebnis. Und ich, ganz ehrlich, muss für mich sagen, Das ist quasi wie so ein, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Wildlife Highway hoch nach Kasane. Das ist eine Teerstraße, wie 400-500 Kilometer. Und ich habe da immer auch im Busch geschlafen und die ganzen Elefanten und also ich habe unzählig viele gesehen, die Straße gekreuzt haben, Giraffen, also und es ist einfach auch entspannt irgendwo. Du fährst einfach durch diesen grünen Busch und hast trotzdem die Möglichkeit, immer mal wieder was zu sehen. Und die Abende, wo ich im Busch geschlafen habe, das war ja einfach immer nur an der Teerstraße, ein paar Kilometer rein, habe mich so ein bisschen orientiert an ein paar Dörfern oder mich so ein bisschen durchgefragt. Ich stand immer im Busch und ich hatte fast jeden Abend Tiere um mich rum. Wo ich dann nach dem vierten Tag so gesagt habe, es wäre jetzt mal wieder ganz schön auf dem Campsite, wo ich weiß, ich kann nachts einfach ganz in Ruhe mal aufs Klo gehen, ohne alles abzuleuchten und also so ein bisschen mit Bedacht aufs Klo zu gehen oder ne, wie auch immer.
Ja, weil es könnte ja auch hinter jedem Busch ein Löwe liegen, weil das ist ja das, Botswana hat ja so gesehen keine Zäune, ne? Die Tiere dürfen und können komplett durch das Land laufen. Die können von Okavango-Delta runter bis an die Grenze des Transfrontier-Parks Richtung Kruger laufen. Nur die Farmen sind eingezäunt, um halt eben, damit die Elefanten halt eben nicht reingehen und die ganzen Maiscrops kaputt machen, die Salate zerfressen und solche Sachen. Also das ist schon echt ganz cool. Und du hast es gerade gesagt, du hast einfach wild gecampt. Du hast einfach irgendwo geschlafen. Wurdest du mal angesprochen oder war das alles irgendwie gar kein Problem?
Nee, es war relativ entspannt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Leute in Botswana sind auch alle ganz entspannt, lassen sich auch eigentlich so in Frieden und hatte keine Probleme. Also war relativ unkompliziert.
Ja. Die sehen deutsches Kennzeichen, denken sich so, boah, wer so verrückt ist, bis hierhin mit dem Auto zu fahren. Die wissen ja noch nicht mal, dass du schon mal runter und jetzt auch gerade auf dem Weg nach Hause bist. Ja, die denken sich so, okay, lass den mal.
Ja, nee, also das war schon gut. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Tage so auch zum Reinkommen, war das wirklich gut. Und ja, im Anschluss ging es ja dann relativ straight Richtung Grenze Sambia, um dann im Nachgang mal die Vic Falls dann letztendlich auch mal zu sehen, was mir auch ans Herz gelegt worden ist, weil mir sehr viele Leute dann schon gesagt haben, ey, du warst jetzt schon so oft im Caprivi, du warst schon in Zimbabwe, wieso warst du noch nie in den Vic Falls? Ja, ich sag, wenn's passt, dann halte ich halt mal an. So, und diesmal habe ich es mir dann auf der Agenda geschrieben und habe wirklich angehalten und muss auch dazu sagen, dass auch das einfach super, super geil war, ne? Weil ich hätte es mir so nicht vorstellen können, dass es wirklich so eindrucksvoll ist.
Bist natürlich auch zu einer Jahreszeit da gewesen, wo es halt auch richtig gekracht hat.
Genau. Also es war Wahnsinn. Also wie diese Wassermengen und wenn du da durchläufst, also das ist vom Ablauf her einfach Wahnsinn. Das kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen.
Und war das sehr voll?
Ich fand's vollkommen in Ordnung. Es waren so ein, zwei Busse da, morgens, als ich geparkt hatte. Aber primär würde ich sagen, war es eigentlich total entspannt.
Ja, ist eigentlich auch die falsche Jahreszeit. Also, ne, also im Januar ist natürlich die komplette Off-Season. Diese Region wird ja hauptsächlich in unserem Sommer besucht, also wenn das Delta halt eben geflutet wird und die Leute halt eben dann das damit verbinden. Ne? Ja. Aber ich bin selber noch nicht dort gewesen. Ich plane nächstes Jahr mit ein bisschen Glück dorthin zu reisen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es muss schon sehr imposant sein.
Ja, wirklich absolut klasse.
Ja. Und du bist dann weiter nach Simbabwe?
Nee, ich bin dann...
Oder nach Malawi?
Ich bin in Sambia also war noch ein paar Tage in Sambia und bin relativ straight durch Sambia durch mit ein, zwei, hab noch einen kleinen Abstecher zum Lake Kariba gemacht, um da ein, zwei Tage Pause zu machen, und bin dann relativ straight Richtung Malawi gefahren, Grenze.
Ganz kurz, bevor wir nach Malawi fahren, also wie muss ich mir Sambia vorstellen? Wie sind da so die Straßenverhältnisse? Wie sind die Menschen? Wie ist die Landschaft? Ist da auch viel Wildlife gewesen?
Ja, du hast auch viele, viele Parks, nicht so auf den Straßen, aber es ist sehr grün, sehr hügelig. Es ähnelt so ein bisschen zu Zimbabwe, aber es ist sehr authentisch und meiner Meinung nach viele, die wirklich Safari machen wollen und nochmal so ein bisschen was, läuft halt alles, glaube ich, noch so ein bisschen unterm Radar, weil die Anreise einfach ein bisschen spärlich ist nach Sambia. Viele fliegen entweder zum Krüger oder Namibia, Botswana, aber in Sambia selber würde ich sagen, hast du ein richtig authentisches Wildlife, wo die Parks halt einfach absolut nicht überlaufen sind. Und das meiner Meinung nach der große Unterschied zu einem Krüger oder einem Amboseli in Kenia jetzt zum Beispiel.
Ne? Es ist halt eben noch nicht so ganz so streng reglementiert. Ne? Also es ist ja auch so, dass ich weiß gar nicht, ob das in Sambia oder in Zimbabwe ist, da darf man ja auch einfach in den Parks frei rumlaufen, ohne Guide.
Ich hatte das damals in Zimbabwe schon. Da war ich komplett geflasht, weil ich auch nicht wusste, dass es so abläuft. Du kriegst einfach du buchst dein Camp, schlägst dein Zelt auf und dann stehst du da. Und das alles drumherum passiert. Ne? Also Elefanten kommen, die Löwen hörst du, die gehen durch dein Camp. Und genauso ist es in Sambia halt auch. Du stehst mittendrin. Es ist kein Zaun drumherum. Das ist einfach der große Unterschied. Zum Krüger jetzt eventuell, würde ich jetzt so sagen mal, ne?
Ja. Also es gibt sehr, sehr viele krasse Unterschiede. Also jetzt bei der Ausbildung zum Safari-Guide ist das in Sambia und Zimbabwe nochmal eine ganz andere Nummer als in Südafrika oder Botswana, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Es ist halt eben tatsächlich, also es ist einfach komplett anders. Und es ist halt super ursprünglich, was halt extrem cool ist. Also ich habe es tatsächlich für nächstes Jahr auf meiner Liste, nach Zimbabwe zu reisen. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
Es lohnt sich, definitiv.
Malawi hast du ein bisschen mehr Zeit verbracht, oder?
Ja, genau. In Malawi war ich dann etwas länger. Ich bin ja immer relativ zügig unterwegs. Aber Malawi hat mich halt auch direkt so gecatcht, als ich eingereist bin. Weil es ist direkt nochmal so ein bisschen anders. Sehr viele Menschen einfach auf Fahrrädern unterwegs.
Ja, du hast es in dem Text geschrieben. Das ist das Land der Fahrräder.
Ja, man weiß gar nicht warum, aber die haben so alte Holland-Herrenräder, würde ich sagen. Und auf diesen Rädern hinten ist entweder meistens, also es wird alles auf dem Fahrrad transportiert, aber das, was du am meisten siehst, ist einfach Holzkohle und normales Holz. Und ich habe mich da mal so ein bisschen durchgefragt, warum das so ist. Und mir wurde dann gesagt, dass du es mit LKWs oder mit Lastern einfach nicht transportieren darfst. Aus dem Grund, damit die diese illegale Abholzung so ein bisschen unterdrücken. Ne? Jetzt letztendlich, was davon überbleibt, weiß man nicht so genau. Aber es wird halt alles auf diesen Fahrrädern transportiert. Und ich habe einen getroffen, der hat mir das einfach mal so ein bisschen erklärt. Es ist Meter hoch hinter dem Rücken gestapelt und das sind bis zu 300 Kilo auf diesen Rädern.
Fahrrad, zwei Reifen und dann tritt man und dann hat man 300 Kilo hinten noch drauf.
Genau.
Plus das Eigengewicht, wow.
Und dann fährst du mit deinem Auto einfach einen Berg runter, so mit 40 km/h und die überholen dich einfach. Das ist einfach so komplett verrückt. Und aber auch berghoch, wenn du siehst, wie die am Arbeiten sind, ne? Wahnsinn. Und das hat mich irgendwie direkt abgeholt und ich fand es irgendwie, also auch so ursprünglich und diese ganzen Arbeiten, das Kunsthandwerk, was die gemacht haben, direkt an den Straßen, wo du weißt, das ist jetzt nicht irgendwie gekauft, sondern die machen es halt wirklich, hat mir einfach gefallen. Ne? Und mit der Landschaft, mit diesem hügeligen Grün wieder dazu, es hat einfach, war gut. Gefallen.
Okay, cool. Du hast dann auch da tatsächlich mal das Dachzelt liegen gelassen und hast in der Lodge mal geschlafen, glaube ich. und bist hat tatsächlich jetzt mal dein Fahrrad endlich mal rausgeholt, was du eigentlich mitgenommen hattest.
Genau, also geschlafen habe ich trotzdem im Dachzelt, obwohl ich auf einer Lodge war.
Ja.
und genau, ich war dann an der Mushroom Farm. Und die liegt in der Nähe von den Mancheve Falls auf dem Nuaika Plateau. Und diese Lodge ist wirklich bilderbuchmäßig gemacht. Also du hast so Steinhäuser, riesige Balkone oder einen riesigen Balkon, wo du abends mit allem Mann zusammenkommst und am Essen bist und hast eigentlich je nach Jahreszeit so einen kontinuierlichen Blick auf den Lake Malawi. Und also du hast dann so eine super Mischung, weil irgendwie du hast Camper da, du hast Radreisende mit dem Zelt da und du hast super schön eingerichtete Steinhäuser mit kleinen Balkonen, mit offenen Duschen, wo du wirklich auf einen Balkon rausgehst und dann in so einer offenen Dusche mitten im Grün am Duschen bist und auf den See guckst. So, ne? Das haben die wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht und bieten auch Touren und Führungen jetzt in dem Gebiet quasi nochmal an, wo man sich so informieren kann, sage ich mal, ja.
Und du hast ja jetzt gerade die Radreisenden schon angesprochen gehabt. Radfahren ist so ein großes Thema dort und trotzdem haben sie dann irgendwann alle, als sie dich gesehen haben, den Kopf geschüttelt, weil du bist mit dem Mountainbike ganz hoch auf den Berg und dann wieder runter und die konnten gar nicht glauben, dass man das mit dem Fahrrad machen kann.
Ja, genau. Also ich hatte mich halt vorher so ein bisschen informiert und habe gesehen, hey, hier gibt's noch mal so ein Hügel, so ein Plateau, Chambre-Plateau hieß das. Und ich wusste, man kann das halt bewandern. Und ja, als Mountainbiker, bewandern heißt auch meistens befahren oder ist befahrbar. Und habe mich dann halt aufgemacht und bin dort einfach mal hin oder losgeradelt. Habe mich so ein bisschen durchgefragt bei den Einheimischen. Und die haben halt die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt, als ich gefragt habe, ob man halt da hoch kann. Und die haben gesagt, ja, zu Fuß ja, aber nicht mit dem Rad, so, das geht nicht. Und dann habe ich mich halt aufgemacht, ne, und habe das Rad irgendwann geschultert und bin durch diesen Busch hoch. Und unterwegs habe ich noch Affen gesehen, die auf den Bäumen saßen, am Schreien waren und bin dann hochgekraxelt und hab mir dann quasi von oben, von dem Plateau, hast du eine riesen Weitsicht über diesen ganzen Lake Malawi gehabt und hab mich da erstmal hingesetzt, hab das Ganze genossen und bin dann nachher, im Nachgang, als ich mein Rad dann wieder fertig hatte, runtergefahren über diese kleinen Wege, über diese Trails, runter in das Dorf und man hat das halt gesehen vom Dorf aus. Und als ich in dieses Dorf reingerollt kam, standen schon alle da und waren gestikulieren und nur mit dem Kopf geschüttelt und wie das gehen würde. Und habe mich dann da noch mal kurz zugesellt und habe denen noch mal das Rad so gezeigt, weil es ist ja ein Mountainbike im Gegenzug zu so einem Herrenrad, ist natürlich schon dann ein großer Unterschied und habe dann die Kleinen mal da drauf gesetzt und ja, es war einfach eine so vom Grund her eine gute Sache, einfach ein kleines Mikroabenteuer noch mal so.
Damit kommt man natürlich halt auch mit den Einheimischen anders in Kontakt, ne?
Genau, ja.
Und die halt wirklich Interesse an einem oder an etwas haben.
Ja, wobei ich sowieso sagen muss, dass dieser Schlüssel mit dem Fahrrad zu fahren, ist eigentlich, also das ist der Schlüssel, um diese Leute einfach zu begegnen. Weil alles dreht sich ums Rad. Und wenn du auch Rad fährst neben den Leuten her, du unterhältst dich halt automatisch und alle begrüßen dich halt und alle begrüßen auch das, dass du mit dem Rad unterwegs bist. Ganz anders, als wenn du isoliert in deinem Auto sitzt, ne?
Ja, ja, klar, da bist du ja in deinem abgeschlossenen Kasten.
Genau.
Und fährst ja wirklich erstens mit einer ganz anderen Geschwindigkeit ja auch. Und du fährst ja auch einfach nur an allem vorbei.
Genau so sieht's aus, ja.
Aber Malawi ist empfehlenswert.
Definitiv. Ich war ja noch am Tag davor noch an den Mancheve Falls, die auch einfach, du bezahlst $2 oder $3 Eintritt. Es war keiner da und du hast einfach so drei große Wasserfälle, 120 Meter tief in so einem saftigen Grün und bist einfach alleine da gewesen und konntest dir das angucken, hast so mehrere Routen gehabt zum drumherum wandern, konntest aber auch direkt runter wandern bis unten in den Kern rein und das war einfach, also top, das kann man nicht anders sagen.
Ja, 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 cool. Bist du dann weiter nach Tansania gefahren oder ging es dann weiter?
Genau, ich habe mich dann noch so ein paar Tage treiben lassen, war dann auch noch am Lake Malawi, habe dort direkt am See gestanden, was auch einfach ja so karibische Vorstellung hat. Im Anschluss ging es dann so langsam Step by Step weiter nach Tansania rüber, genau.
Und da hast du ja auch ziemlich wilde Tiererfahrungen gemacht, so mitten auf der Straße, oder?
Ja, genau. Tansania stand jetzt für mich auch nicht so als Safariland so ganz oben, weil ich auch wusste irgendwie, dass da sehr viel los ist, also sehr viel Safari-Tourismus ist, was mich auch zum Teil so ein bisschen geschockt hat. Und trotzdem stand einfach für mich fest, ey, ich möchte zum Lake Manyara, zum Nationalpark, aufgrund einfach von der Landschaft her. Weil ich wusste, dass das relativ schön und auch relativ gut sein soll und auch nicht ganz so teuer jetzt ist, als wenn du jetzt, sag ich mal, in Goro oder irgendwas anderes machst. Genau, und dann führte mich mein Weg eigentlich als erstes Richtung Lake Manyara.
Und du hast gerade gesagt, was sich so ein bisschen diese Safari-Kultur da oder wie voll es war, sich so ein bisschen geschockt hat. Hast du viel davon, von dieser Safari-Branche und von diesen Massen, die dort unterwegs sind, gesehen? Also bis dahin war das ja eigentlich relativ entspannt, oder? Also die Länder davor sind ja jetzt nicht so überlaufen, meines Wissens nach.
Nee, gar nicht. Genauso wie halt Malawi oder Sambia. Die Safaris sind vielleicht nicht so spezialisiert jetzt auf die Tiersichtung, dass du das immer hast und überall. Aber du siehst es halt trotzdem. Also nicht so in dieser Menge. Aber wenn du dann nach Tansania gehst und gerade als ich dann Lake Manyara hinter mir gelassen hatte und so die Nähe Arusha oben kam, Richtung Kili, du siehst nonstop die Safari-Autos, die Camps sind voll mit Autos.
Da ist ein Landcruiser kein Exot mehr, ne?
Nee, das sowieso nicht, ne? Also, aber es spiegelt sich halt auch viel dann so wieder, ne? Also, es ist einfach, ja, wie soll ich sagen? Also, da sind sehr viele Touristen und genauso oder oft wirst du so auch, behandelt, wenn du jetzt so irgendwo was einkaufen gehst oder so. Ich hatte echt das Gefühl, dass jeder dich irgendwie so ein bisschen veräppeln wollte. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, ne?
Wandelnder Geldbeutel.
Ja, ne? Man muss schon echt dann wieder aufpassen, ne? Weil die Leute einfach, ja, wie soll ich sagen, auf viel dann einfach kriegen den Preis gesagt und die kaufen das dann einfach, ne? Ja. Wo gar nicht mehr nachgefragt wird dann, warum das eigentlich so ist, ne?
Im Lake Manyara ist es dort gewesen, wo du die Elefantenbegegnung, diese intensive, hattest?
Genau da war das, ja. Es war generell, dieser ganze Tag war relativ spektakulär. Viele, die in diesen Park fahren, die kommen oben von Arusha runter, fahren dann ihre kleine Runde und fahren abends wieder aus diesem Park raus. Und ich habe den halt einmal komplett gequert. Und als ich morgens Eintritt bezahlt hatte, hatte mir der Guide noch am auf einer Karte versucht zu zeigen, dass ja durch die Regenzeit jetzt mehrere Brücken wären jetzt gerade nicht mehr so vorhanden, aber man könnte gut durchkommen. Und eine Piste ist gerade nicht befahrbar, aber man würde den Einstieg für die Umfahrung würde man finden. Und ich habe dann noch gesagt, okay, gut, und bin dann los und so länger ich gefahren bin, umso anspruchsvoller wurde es auch irgendwann, bis ich an diese besagte Stelle kam, wo er sagte, den Einstieg für die Umfahrung sieht man. Man hat ihn gesehen, aber es war halt auch wirklich nur eine Schneise in den Busch geschlagen, wo du so ganz eben mit diesem Auto durchgekommen bist. Und es war auch einfach total tiefer Matsch, Schlamm und Äste. Und gut, mir blieb ja nichts anderes übrig in dem Moment, also bin ich halt reingefahren und es war wirklich fahrerisch eine Herausforderung, weil es war eng, es war halt so enge Kurven, schlammig, also das Auto musste richtig was tun und ich musste auch richtig was tun und es hat einfach nicht aufgehört und man konnte auch nicht anhalten, weil sonst hättest du halt da einfach drinnen gestanden.
Ja. Und du musst aber konstant die Reifen in Bewegung halten, weil sonst der Schlamm setzt sich halt sofort in alle Rillen rein und dann hast du keinen Grip mehr.
Genau, und dann, das hat sich so eine halbe Stunde halt so hingezogen, bis man dann aus dieser Umfahrung rauskam. Dann kam man auf so eine riesige Freifläche, hat das erste Mal so richtig den See gesehen und stand dann da halt. Und ich denke mir, also geil, weil kurz mal wieder durchatmen, man hat ein paar Tiere gesehen, ein kurzes Päuschen gemacht und ja, guckte dann so ans Auto runter und hat sie gedacht, ja, gut, das ist Abenteuer einfach, ne? Das ist irgendwie Abenteuer. Nach meiner kleinen Pause bin ich dann ganz entspannt weitergefahren und ich Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du keine so Freiflächen hast und einfach, sag ich mal, so mitten durch den Busch fährst. Ich finde, irgendwann kriegt man wie so einen kleinen Tunnelblick. Und genau diesen hatte ich, genau in diesem Moment, oh, hatte ich geguckt und sah dann ein Jungtier seiner Mutter, wie es halt aus dem Busch direkt rauskam.
Elefanten.
Der Busch war einfach so eng bewachsen, dass ich halt direkt wusste, okay, also du kannst nicht rechts, du kannst nicht links und ja gut, du fährst erstmal zurück. Und ich bin dann erstmal ganz entspannt so 500-600 Meter hinter die Kurve wieder zurückgefahren, weil ich halt auch nicht wusste, ich bin alleine, es ist ein Jungtier dabei, wie sind die jetzt gerade drauf? Und hab das Auto ausgemacht und mich einfach hingestellt und gewartet. Das hat ein paar Minuten gedauert. Ich war wirklich so ein bisschen in der Hoffnung, dass die eigentlich so über die Straße ziehen und weitergehen. Weil ich wusste einfach, dass ich direkt auf dieser Straße stehe. Und so war es halt nicht. Und die kamen direkt auf mich zu und meine Hand war so am Zündschlüssel und das Jugendtier war vorne am Grasen und die Mutter stand direkt neben mir und hat mir auch wirklich so mit dem Auge so durch die Scheibe geguckt und ging dann eigentlich schon vorbei. Und ich habe schon so gedacht, okay, jetzt ist alles gut gelaufen, geile Erfahrung. Und in dem Moment ist sie einfach zurückgegangen, nochmal so 2-3 Schritte, hat sich genau vors Auto gestellt und hat mit dem Rüssel so über diese Motorhaube. Und dieses ganze Auto war einfach am Wackeln. Ich denke mir, okay, jetzt ganz ruhig bleiben. Und innerhalb von Sekunden hat sie den Rüssel, zack, den Kopf gedreht, hat sich nochmal einmal so eine Runde ein bisschen umgeguckt und ist dann weitergegangen. Und ist dann an diesem Auto vorbeigezogen. Und ich saß halt in dem Auto und bin einfach erstmal stehen geblieben. Ich stand noch ungefähr so 5 Minuten an dieser Stelle und habe das dann einfach nochmal kurz so verarbeitet. Und hab dann in meinem Spiegel gesehen, wie die einfach so weitergetrottet sind und dachte mir aber, okay, hast du jetzt alles richtig gemacht oder nicht? Aber eigentlich dachte ich mir, ja, also was ist mir anderes übrig geblieben, ne? Und also ja. erst im Nachgang, als ich mir das dann, ich hatte zufälligerweise meine GoPro vorne noch am Laufen, als ich das dann noch gesehen habe, wie sie dann so mit dem Rüssel, ich glaube, so einen Mitschnitt habe ich dann noch, wie sie dann da so rübergeht, Wahnsinn. Also wenn ich daran denke, heute noch, ja, bleibt dann so ein bisschen die Luft weg.
Ja, ja. Also als Safari-Guide kann ich dir sagen, dass du auf jeden Fall alles richtig gemacht hast. Erstens hast du, es ist nichts passiert. Das Tier ist nicht nervös geworden und hat dich einfach akzeptiert und du hast dich einfach weggestellt und du warst ja so gesehen vorher da. Also dadurch, dass du ja weggefahren bist und um die Kurve gefahren bist und sie dich dann quasi in dieser neuen Umgebung schon gesehen hat und dich einfach als nicht bewegendes Objekt wahrgenommen hat, ist es eigentlich echt genauso richtig gewesen. Und halt eben nicht Motor an und losgerast, weil du hättest den Kampf hättest du verloren.
Ja, definitiv. Gerade wenn man das über die Jahre, und ich habe es vorher ja auch schon ein paar Mal gesehen, wenn so ein Elefant sich einfach mal auf die Hinterbeine stellt und einfach mal so einen Baum umschubst.
Ja.
Dann weiß man irgendwann so, okay, da ist halt nicht mit zu scherzen. Es ist halt immer noch Wildtiere so, ne?
Ja, das sind einfach, je nachdem, 6 Tonnen Kampfgewicht, ja, die, je nachdem, wie sie dich erwischen, einfach so umdrehen. Auch ein Landcruiser.
Genau, das geht ratzfatz.
Ja, aber es ist krass, aber es ist einfach cool, ne? Da fühlt man sich halt richtig lebendig in dem Moment.
Erstmal das und man weiß auch mal wieder, wie klein man eigentlich ist, ne? Also das kommt auch wieder dazu. Also das war schon, ja, auf jeden Fall ein Erlebnis.
Also ich habe ja schon wirklich viele, viele Momente mit Elefanten in meinem Leben gehabt auf meinen Reisen und ich liebe es immer wieder, weil sie einfach so, aber sie verspüren ja dabei einfach eine so krasse Ruhe und wenn du weißt, dass du in Gefahr bist, dann merkst du es eigentlich meistens auch. Also sie können auch manchmal sehr impulsiv sein, aber in der Regel kann man sie echt sehr, sehr gut lesen.
Ja, das stimmt.
Und du bist dann durch Tansania weiter nach Kenia, ne? Da hast du ein bisschen Pause von deinem Roadtrip gemacht und hast eine Wanderung gemacht.
Genau, ich war vorher noch in Arusha oben, also in Tansania noch ein bisschen, hab mich da noch ein bisschen ausgeruht, aber hab einfach für mich gemerkt, ey, ich werde hier oben gerade hier so nicht richtig warm mit dem Ganzen, was hier so los ist, mit diesem ganzen Tourismus, also gerade diesen Safari-Tourismus und bin dann relativ weiter nach Kenia rüber, genau. Und hab dann mich in Kenia, bin ich erstmal Richtung Nairobi und von Nairobi aus habe ich erstmal wieder so ein paar so Lebensmittel aufgestockt und so ein paar grundlegende Sachen gemacht und habe mich dann spontan in Kijabé zum Mountainbiken nochmal verabredet, was auch absolut verrückt war, weil ich das auch nur so und ein paar Infos über soziale Medien dann mitbekommen habe, dass da wohl irgendwie die ganzen Leute aus Nairobi hinfahren zum Mountainbiken. Ich bin dorthin und man konnte es sich eigentlich nicht so richtig vorstellen, bis ich dann in diesem Örtchen auf einem Parkplatz stand von einem Café und mich direkt einer ansprach, ob ich zum Mountainbiken hier wäre. Und ich sage, ja, wenn du so fragst, ja. Okay, ich gebe dir meine Nummer und ruf den einfach mal an oder schreib ihm. Und er kam nach 5 Minuten raus und sagte, morgen früh um 9 Uhr hol dich hier einer ab. Okay, alles gut, alles klar. Perfekt. Und ich habe mir dann da, es war wie so eine, ich würde sagen, wie so eine Jugendherberge, habe ich einfach im Vorgarten gestanden mit meinem Toyota, habe mein Rad aufgebaut, mir was zu essen gemacht und bin am nächsten Morgen zu dem Ian gefahren. Ian war Amerikaner und lebte da schon seit 13 oder 14 Jahren, war irgendwie Lehrer und der hat das Ganze da so ins Rollen gebracht. Und das ist ja, wenn du hier in Deutschland irgendwie sowas versuchst, mal so für Mountainbiker so legale Trails zu bauen, total schwierig. Und er hat sich einfach über 14 Jahre ein riesen Netzwerk an Strecken und Wegen gebaut, wo du halt fahren kannst. Und mit ihm, er hat mich dann so einen ganzen Tag quasi geguided auf dem Bike. Und eigentlich musste er auch noch in die Schule und musste noch irgendwie Vorlesungen halten oder irgendwas. Aber er sagte, hey, heute bist du da, heute ist irgendwie dein Tag. Heute fahren wir Fahrrad so, ne? Ich sag,
heute fällt der Unterricht aus.
Ja, ungefähr so, ne? Ich sag, okay. Und dann haben wir einfach den ganzen Tag auf dem Rad gehangen und es war einfach wild, ne? Also die Sachen, die da so gebaut hat, wenn du da mit deinem Bike da so mitten durch den Busch durch die Schneisen fährst und immer diesen Weitblick hast auf die Steppe und so, das hat einfach Bock gemacht, ne? Und dann hat er noch einen Shuttle besorgt, wo die Autos hinten, die Räder auf dem Pickup hinten kamen. Und ja, wir waren einfach den ganzen Tag unterwegs und ich hatte da so 2, 3 richtig coole Tage noch, bevor es dann letztendlich zum Mount Kenya ging.
Okay. Und aber das Kenia liegt ja auch auf dem afrikanischen Hochplateau, ne? Oder? Du bist doch auch auf relativ hoch, schon auf über 1000 Metern.
Ja, ich war immer so auf 1000, 1500 Metern.
Das ist ja auch richtig anstrengend.
Genau, also ja, aber du hast es halt auch so temperaturtechnisch abends gemerkt, weil es echt kühler wurde. Ja, aber letztendlich, also für mich war es auch ganz gut, allein so ein bisschen für die Vorbereitung für das, was da halt danach kam, ne?
Ja, klar, natürlich. Du hast gerade gesagt, Mount Kenya hast du angesprochen. Du bist dann dort wandern gewesen. Das ist Mount Kenya der höchste Berg Kenias?
Genau, ja.
Und ich glaube, du bist dann auf 4000, fast 5000 Meter, ne? 4900 und ein paar zerquetschte 85.
Genau.
Wie lange ging die Expedition?
So dreieinhalb Tage ging die Expedition. Und ich hatte da auch wieder super Glück gehabt, weil ich das mehr oder minder so über einen privaten Guide gemacht habe, was mir über mehrere Leute quasi empfohlen worden ist. Ne, man hat ja so ein paar Kontakte mittlerweile dann gehabt. Und das war super familiär. Ne? Ich war erstmal bei der Familie, hab mit denen noch gegessen und das waren alles Freunde. Und das waren halt einmal die Träger, der Guide und der Koch. Und ich war noch in einer Gruppe mit 4 anderen, wobei 2 davon kamen noch aus einer anderen Richtung. Also die sind erst 2 Tage später zusammengekommen, also zusammengetroffen. Und die anderen beiden kamen noch aus Nairobi dazu. Waren aber Südafrikaner und ja, es startete halt auch wieder so afrikanisch wild, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe morgens gefrühstückt und die waren alle so gelassen und ich denke mir, ey, wir wollen jetzt zum Mount Kenya und trinken hier noch Kaffee und Tee und ne, es war halt sehr, sehr entspannt und dann sagte er nur zu mir so, Pole, Pole, also ganz langsam.
Ich liebe das Wort.
Ganz langsam, die Jungs, das andere Pärchen, das startet jetzt gleich in Nairobi. Und ich dachte mir, ey, jetzt von Nairobi und ich bin ja eigentlich schon fertig. Ich wurde dann zum Ausgangspunkt gebracht in den Restaurant und habe erstmal noch auf die beiden so 1, 2 Stündchen gewartet. Wurde aber bestens versorgt. Irgendwann trafen die ein und dann ging es los so langsam. Ne? kam der Defender vorgefahren und ich dachte mir dann, okay, wir sind jetzt hier 2, 4, wie viele Leute waren wir? 2, 10, 12 Leute ungefähr. So mit Koch, Trägern und allem drum und dran. Und dann der Defender. Und dann wurde dieses Ding vollgerappelt bis unters Dach, aufs Dach. Und ja, dann ging es zu diesem Startpunkt von dem Mount Kenya Nationalpark und es zog sich. Und die Piste war halt auch echt übel. Und vorne, er saß so eingeengt, der Fahrer, dass er zwischen den Beinen von dem anderen schalten musste. So saß er vorne drin. Und wir hatten ja auch die Lebensmittel alles noch dabei. Und wir mussten schon so zweimal anhalten unterwegs. Und ich dachte mir schon so, ja, es würde mich nicht wundern, wenn wir gleich einfach stehen bleiben. Ne? Genau so war's. Wir fuhren immer höher und irgendwann, zack, rauchte dieses Auto auf, heiß geworden. Und in dem Moment sagte er auch, ja, okay, bis hierhin und heute nicht weiter. Er sagte, es gibt Tage, da kommt das Auto auch noch mal ein bisschen weiter, aber heute nur bis hier.
Okay. Aber er kannte es. Also es ist nicht das erste Mal gewesen.
Nein, das ist jedes Mal so gewesen, wahrscheinlich. Und ja, somit haben wir dann unsere Taschen und alles Rucksack halt gepackt und sind dann so langsam noch auf der Piste dann mal so losgemarschiert, ne, sag ich jetzt mal. Was auch gut war, dass man einfach mal so ein bisschen ins Laufen kam und alles so ein bisschen in Schwung kam, nachdem man dann auch ein bisschen länger schon gewartet hatte. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich war ein bisschen angespannt, weil ich schon mal so ein bisschen Probleme mit der Höhe auch hatte. Wobei ich diesmal damit sehr gut klarkam. Genau, und ja, so gingen wir dann in die ersten Meter in den Berg hinauf und haben dann noch im Nationalpark auch wieder noch ein paar Elefanten gesehen, so Waldelefanten, was ganz schön war. Und ich hatte dann einfach in den nächsten Tagen ein kleines Zelt, nur einen kleinen Rucksack, kein Auto, nix. Und musste mich auch um nix kümmern. Also ich war super versorgt da mit Wasser, mit Essen, Lebensmitteln. Und so ging es dann Step by Step in den nächsten Tagen immer weiter Richtung Gipfel.
Ja, du hast gesagt, 3,5 Tage wart ihr unterwegs. Bei wie vielen Metern startet man da? Wie hoch ist der Land Rover gekommen?
Also der war so auf 2000, würde ich sagen. Ein bisschen über 2000. Dann sind wir an dem Tag nochmal so 400, 500 Höhenmeter gelaufen. Genau. Und so ging es die nächsten Tage immer so 700, 800 Höhenmeter. Und das letzte Basecamp war dann auf 4,1. Und bis da, also da hast du es dann irgendwann auch gemerkt. Also wir hatten noch einen Franzosen dabei und kam damit halt gar nicht klar. Die sind dann zwar noch geblieben, aber als es dann nachts eigentlich hätte weitergehen sollen, die mussten dann runter. Also die sind dann mit einem anderen Guide. Deswegen waren auch mehrere Guides dabei. Die mussten dann runter, weil es denen einfach gesundheitlich nicht gut ging. Genau. Aber allein auch dieser Weg dahin, ich konnte mir das gar nicht so vorstellen, diese Vegetation auch auf 4000 Metern noch, riesige Seen, Wasserfälle, also wunderschön und abwechslungsreich und auch nicht so einfach zu gehen. Also es war jetzt wirklich auch ein richtiger Track und das hat mich ziemlich geflasht und auch auf dieser Höhe dann einfach mal die Tage einfach zu sein. Auch kein Handy, gar nichts, kein Netz gehabt, nix, war einfach klasse.
Kann man nicht anders sagen. Ja, du bist dann, ich finde es auch total krass. Also Höhe, ich habe auch in der Vergangenheit habe ich immer relativ krasse Probleme mit der Höhenkrankheit gehabt, allerdings auf 6000 Metern. Und ich habe dann aber auch gelernt, dass es ist eigentlich egal, wie fit du bist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern hat ja damit zu tun, wie viele rote Blutkörperchen oder weiße Blutkörperchen dein Körper überhaupt produzieren kann. Und dadurch bekommst du halt diese Probleme und du brauchst einfach nochmal viel mehr Zeit, um dich zu akklimatisieren. Aber allein dieses Gefühl, es dann da oben geschafft zu haben, ich glaube, der letzte Tag ist immer so der anstrengendste, ne? Weil du halt mitten in der Nacht dann dich pushen musst, weil das Ziel es ja auch ist, zum Sonnenaufgang oben anzukommen. Ne?
Und wir sind dann nachts um 1 Uhr gestartet, um dann quasi zum Sonnenaufgang am Gipfel zu sein. Und es waren halt auch nochmal, ja, 700, 800 Höhenmeter. Und die waren richtig kernig, ne? Also, es war nachts, du hattest deine Kopflampe auf und, ja, nachts im komplett Dunklen, halt da hochmarschiert, ne? Und, hast dich auch zwischendurch mal gefragt, so, Alter, was machst du dir eigentlich, ne? So mitten in der Nacht, so, Es waren wirklich riesige Steinbrocken, über die du rüberklettern musstest. Aber letztendlich, als du oben warst, da saßt auf knapp 5000 Metern und erstmal war es ja noch stockendunkel, weil wir sehr zeitig auch da waren und arschkalt. Als dann dieser Punkt kam, wo die Sonne hochkam und über diese komplette Wolkendecke hast du dann rübergeschaut, einmalig, also Wahnsinn. Und dann auch mit diesem Impuls, das geschafft zu haben.
Beste Gefühl.
Beste Gefühl, ehrlich. Beste Gefühl und ja, die Zeit da oben natürlich auch genossen. Wir waren lange da, also knapp anderthalb Stunden. Und ja, dann ging es zum Teil vom Abstieg. Und das habe ich bisschen unterschätzt. Ich habe mich im Vorfeld mit meinen Guides unterhalten, weil ich wollte irgendwie auch danach so ein bisschen weiter und habe die einfach gefragt, wie das aussieht, ob man das einfach an einem Tag den Abstieg machen kann, ob man irgendwie eine Option hat, von woanders abgeholt werden kann. Und er sagte, ja, das ist kein Problem, pole, pole, und dann läuft das schon. Ne? Das waren an dem Tag 2500 Meter Abstieg, also Höhenmeter, und irgendwie 27 Kilometer. Und also allein der erste Abstieg, du bist durch so eine Felsschlucht runtergegangen, es war übertrieben steil. Und ich muss halt dazu sagen, ich hatte halt keine Wanderschuhe dabei, sondern nur meine Bikeschuhe, die auch gut sind, aber halt auch keine Wanderschuhe sind. Keine Trekking-Schuhe oder so. Genauso wie der Rest meiner Ausrüstung halt eher so ein bisschen improvisiert war, obwohl ich damit sehr gut zurechtgekommen bin. Und wir haben dann irgendwann nochmal im Basecamp unten in einem anderen was gegessen und sind dann zurück, auch über eine andere Route, was auch landschaftlich wunderbar war. Wirklich toll, du konntest dich eigentlich nicht satt sehen. Aber als wir an diesen Punkt kamen, als wir ins Tal geguckt haben und da hast du sogar so über diese Bergkuppen so rübergeguckt und er sagte, wir sind gleich da. Wir müssen nur noch einmal da runter, da hoch, da nochmal runter und siehst du da ganz hinten am Ende die Hütte? Wenn wir da sind, sind wir da. Dann hast du es schon geschafft. Und es war lang. Es war sehr lang. Aber es hat funktioniert. Also wir haben uns Zeit gelassen. Es war sehr, sehr anstrengend, aber es hat funktioniert und es war auch gut, so es gemacht zu haben, ja.
Also, aber man muss ja natürlich bedenken, dass man wenig geschlafen hat, um 1 Uhr nachts aufgestanden ist, da hochgelaufen ist. Das ist schon körperlich anstrengend und dann nochmal 2500 Meter und 27 Kilometer runter. Das natürlich, und die, also ich finde auch die 2500 Meter runter, das ist ja auch für den Körper anstrengend, ne?
Ja, so zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in dem Dreh.
Also egal wie, ist das körperlich, ist das schon anstrengend. Du hast dir danach vorgenommen, ein bisschen eine Pause zu machen, ein bisschen zu chillen, bist nach Mombasa gefahren. Und so mit Entspannen hatte das jetzt allerdings relativ wenig zu tun, was du danach erlebt hast, denn dann ging es ja nochmal irgendwie so richtig ab, oder? Auf der Fahrt dorthin.
Ja, genau. Also ich wusste halt schon, erstmal, ich habe mich nach dieser Wanderung erstmal noch einen Tag resettet, bin dann los, habe mir vorher noch eine Route zusammengesteckt, weil ich wusste, dass diese Hauptverkehrsstraße von Nairobi, Mombasa einfach eine reine Katastrophe ist und ich das irgendwie auch schon in den letzten Jahren irgendwie einfach kenne, wie das halt ablaufen kann, gerade so aus Nigeria, Kamerun, von diesen Hauptverkehrsstraßen. Und primär fahre ich eigentlich immer irgendwie über Land durch den Busch oder ne, ich versuche einfach mal so ein bisschen abseits zu sein, weil es einfach sicherer ist. Und ja, bin dann über Land gefahren und ich kam dann halt in so eine sehr, wie soll ich sagen, bescheidene Situation, was mir halt auch wieder so ein bisschen die Karten gelesen hat letztendlich, weil ich bin in so eine Kleinstadt gekommen. Und hab gemerkt, mir kam Militär, mir kam Polizei entgegen. Es war so eine angeheizte Stimmung. Und irgendwann dachte ich mir, okay, es ist komisch, es ist sehr viel los hier. Es kann ja immer mal was sein, dass irgendwas ist, ne? Und hab dann einfach angehalten bei einem Polizeicheckpoint, hab auch wirklich Auto einmal ausgemacht und raus und hab dann nachgefragt, was denn hier los wäre und ob ich hier, also ich müsste da und da hin und ob ich die Straße halt passieren könne. Und sie sagt, es wäre alles in Ordnung, ich kann fahren. Ich habe ja extra, ich meine, wenn du da unten dem irgendwie eine Karte zeigst, ist meistens eh so, ne, wissen sie dann eh wahrscheinlich nicht so, aber wenn du denen den Namen sagst, wo du hin willst, dann wissen sie es schon. Und sie hat gesagt, es ist kein Problem, du kannst fahren. Und habe dann meine Reise fortgesetzt. Und ich würde jetzt mal sagen, 5 Kilometer später war es dann, stand ich halt, dann war Ende. Und ich denke mir, wow, was ist hier los? Weil Es stand einfach so ein riesiges Auto quer auf der Straße, was am Brennen war. Mehrere so Autoreifen waren am Brennen. Und in dem Moment auch Polizei, Militär an mir vorbei schon. Und das war nicht weit von mir. Es war wirklich so 500 Meter vielleicht, 400 Meter. Und ich bin dann erstmal direkt links rein unter an so einem Baum, bin wieder ausgestiegen, direkt zu einem Einheimischen hin und habe gefragt, was los ist. Und er sagte, ja, es sind so ein paar Unruhen hier und so Aufständige haben sich in dem Haus verschanzt, so hab ich's verstanden. Und genau in diesem Moment hast du halt Schüsse gehört und auch nicht wenig. Und da, ich stand ja hinter meinem Auto und bin dann hinter dem Auto her, hab geguckt und denke, oh, was ist hier los? Und da hat dieser Pickup halt einfach gedreht und hat dann einfach erstmal auf dieses Haus geschossen. Und genau in diesem Moment hat sich diese ganze Lage radikal verschärft einfach, weil von allen Seiten irgendwie auch Leute kamen und ich habe mich in dem Moment, also ich bin komischerweise ruhig geblieben, also weil ich dachte, ey, du kannst jetzt gerade eh nichts machen und noch ist die Lage überschaubar und habe mich dann nochmal an den Einheimischen gewandt, an den Taxifahrer und habe ihm gesagt, ey, wo komme ich hier raus? Ich sage, ich muss da und da hin, hier in die Straße. Er sagt, es sind alle Zufahrtswege sind geschlossen. Du kommst hier gerade nicht weg. Ich sage, das kann doch nicht sein. Also man muss da irgendwie jetzt hier rauskommen. Und dann habe ich ein paar Minuten mit ihm gesprochen und er sagt irgendwann, ey, wir kommen mit meinem Auto hier nicht weg. Aber er sagte, mit deinem könnte das klappen. Ich sage, okay. Ich sage, dann steig ein und sag mir, wo ich langfahren muss und bring mich hier halt raus. Und dann hat er sich auf meinen Beifahrer gesetzt und dann sind wir halt los. Und es war irgendwie so, ja, eine krasse Situation, weil du fährst durch diese Gassen, die Leute kommen dir so ein bisschen entgegen und du fährst gegen diesen Pulk und bist dann auch wirklich so, er sagt, fahr hier einfach durch, quer. Ne, da waren so Graswiesen, einfach rüber, dann auf der anderen Seite durch so einen Bachlauf rüber. Und zwischenzeitlich dachte ich auch, weiß er, wo wir hinfahren? Also es war schon wild, ne? Und er hat das akkurat gemacht. Also er hat mich wirklich so 20, 25 Kilometer vor diese Stadt gebracht. Es war alles wieder gut. Es war in dem Moment nichts passiert. Und ich habe ihm dann ein Trinkgeld gegeben. Wir haben uns nochmal kurz unterhalten und er hat gesagt, ja, dass die Situation hätte auch ganz anders ausgehen können, ne? Wenn man eventuell da länger geblieben wäre. Gerade, weil es halt gerade diese Situation auch ist, dass ich da mit meinem Auto stehe, mit meinem Kennzeichen, was keiner gerade zuordnen kann. Ne? Und das hat mir dann wieder gezeigt, okay, du bist immer noch in Afrika und die Lage kann sich schnell ändern. Ne? Ich fühle mich immer wohl, wenn ich da unten unterwegs bin, aber das zeigt dir auch immer wieder, wie schnell sich einfach die Situation auf den Punkt ändern kann.
Okay. Und du bist dann nochmal weiter und ich finde das so krass, weil du hast ja die Reise, hast du ohne Getriebe hier angefangen, ne? Wir erinnern uns zurück, hast dann 4 Tage an dem Auto noch rumgeschraubt und bis zu dem Punkt hat alles ziemlich gut funktioniert. Jetzt ist aber irgendwo kurz später und kurz vor Mombasa der Stoßdämpfer irgendwann gebrochen, oder? In den Chimba Hills oder so?
Ja, genau. Bin dann halt irgendwann musste ich halt auf diese Hauptverkehrsstraße, was wirklich, also ich muss es einfach kurz anschneiden, aber das ist auch wieder so eine Sache, jeder, der mal in Kenia eine Safari macht und auf dieser Hauptverkehrsstraße unterwegs ist, Alter, viel Spaß, ne? Also es ist wirklich für uns ja das Schwierige, ich fahre auf der linken Seite und ich sitze ja auch auf der linken Seite. Dementsprechend ist dieser Überholvorgang ja ziemlich schwierig. Und also LKWs, Autos, es wird in dritter Reihe auf Standstreifen überholt. Und wenn was von vorne kommt, die ziehen einfach rüber. Also die schieben dich links auf den Standstreifen. Du hast keine andere Wahl. Und wenn da was von vorne irgendwie mal was kommt, hast du ja immer, dass da mal ein Eselskarren oder ein Fahrrad oder irgendwas kommt, dann knallt's ganz schnell. Und ich habe mir immer gedacht, ich bin jetzt hier alleine unterwegs, aber die Leute, die jetzt hier im Safari-Auto sitzen mit 10 Mann, wo die genauso fahren oder noch viel wilder, dachte ich mir immer, okay, dann ist es halt vorbei. Ja, das muss ich jetzt auch einfach einmal anschneiden, weil es war auch einschneidendes Erlebnis auf dieser Straße.
Also die fahren, also du meinst, die fahren dann hier mit ihren Landcruisern, Safari, also Open Vehicles und ihren neuen Sitzen hinten und Gästen, fahren die dann halt auch irgendwie wild durch die Gegend vom Flughafen ins Reservat.
Komplett, ja. In die Camps rein. Ich habe echt noch, bei Instagram habe ich nochmal irgendwann ein Reel drin gehabt, wo ich das auch abgefilmt hatte, wie ich dann auf dieser Straße fahre und dann von neben mir ein Safari-Auto ist, schon in zweiter Reihe überholt, daneben noch ein Safari-Auto ist, in dritter Reihe überholt und die dann rüberfahren zu mir und mich dann quasi abdrängen, so, weil von vorne ein LKW kommt. Und ich denke mir dann nur so, und ich hab das dann auch noch reingeschrieben und gesagt, also für alle, die über in Kenia einen Safari machen, guckt vielleicht genau, wo ihr landet, ne? Guckt genau, was für Fahrer ihr habt oder wie das abläuft, ne? Ich glaube auch jeder, der das schon mal unterwegs war, ich kenne einige, die konnten das alle nur so bestätigen.
Also ich kenne das von nirgendwo.
Ja.
Also das ist mir in Südafrika noch nicht passiert, das ist mir in Namibia noch nicht passiert, in Botswana ist mir das auch noch nicht passiert. Also das ist dir das woanders auch schon aufgefallen oder ist das ein Phänomen von dort?
Es ist ein Phänomen, also von dort. Wobei mir auch alle gesagt haben, in Kenia ist der Verkehr sowieso krass. Das kann ich auch nur so wiedergeben. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich wild auf den Straßen. Aber das war nochmal so das i-Tüpfelchen, sage ich mal, oben drauf, ne? Wo ich abends auch da saß und mir gedacht habe, boah, krass, ne? Also das ist echt, auch LKWs. LKWs in dritter Reihe, vierter Reihe immer im Überholen. Krass.
Weil ich finde, das ist, also, ohne es zu schmälern, weil ich finde es unverantwortlich, wenn man so fährt, wegen der anderen. Aber es ist die eine Sache, ob du das alleine machst als Fahrer und dein Auto leer ist oder ob du das als Fahrer von Gästen machst, für die du die Verantwortung trägst. Ne? Also das ist, finde ich total, total irre. Habe ich noch nie mitbekommen, noch nie gehört.
Also unzählige Videos auch auf YouTube, wo man das halt auch mal so sieht. Ne? Also.
Okay, krass. Und das ist ja jetzt auch so deine mehr oder weniger letzte Erfahrung auf dem afrikanischen Kontinent. Du hast ja das Fahrzeug dann von Mombasa auf die arabische Halbinsel verschifft, oder?
Genau, richtig. Ich bin dann irgendwann runter von dieser Straße, bin dann in die Shimba Hills gefahren. War wirklich so meine letzte richtige Piste, die ich halt noch so gefahren bin. Und ja, du hast es ja gerade nochmal kurz angeschnitten. Im Eifer des Gefechts sage ich jetzt mal Glock. Ich denke mir, das Geräusch kennst du doch. Und ja, hat dann nochmal so einen Stoßdämpferabriss, den ersten.
Den ersten auf der Reise, aber nicht den ersten nicht das erste Mal mit dem Auto.
Auf der Reise den ersten. Also wenn sich hier das irgendwer mal anguckt und diese Fahrwerke verkauft und sich damit auskennt, kann sich gerne bei mir melden und mir die Ursache erklären. Weil ich habe jetzt auf der Tour irgendwie 4 Stück durchgebracht, auf den ganzen Touren, ne? Aber ja. Zurück zum Thema. Letztendlich, ich habe den Stoßdämpfer in alter Routine auf der Straße getauscht. Nee, ich habe ihn erstmal nur rausgenommen und bin dann weitergefahren, genau. Um dann erstmal an meinem Ziel zu kommen. Ich wollte nach Dayani an Strand und einfach mal ein paar Tage Ruhe, ne? Weil es war dann schon sehr, sehr.
Ja, viel. Du bist gerade Mount Kenya bewandert, dann hast du diese krasse Schüsse-Erfahrung und dann diese Auto-Erfahrung. Da braucht man auch erstmal ein bisschen Zeit, um runterzukommen.
Genau so sieht's aus, ja. Genau, und ein paar Tage in Dayani am Strand verbracht und bin dann zu meinem Kumpel, also Bekannten, zu dem Schweizer in die Shimba Hills gefahren, der ein super schönes Anwesen hat und der sich auf diese Verschiffungen spezialisiert hat, weltweit. Und das war halt perfekt. Also das war, ich hatte da so ein bisschen Bedenken, oh, klappt das alles so, ne? Auto verschiffen, aber das war absolut reibungsloser Ablauf. Ne? Also ich konnte da vorher dann wohnen, ich habe das ganze Auto nochmal für die nächsten weiteren Kilometer durchschrauben lassen, habe vieles nochmal im Auto gemacht bei ihm. Er hat auch einen Mechaniker da, der sehr, sehr guten Job macht und hatte eine Unterkunft bei ihm. Ja, hab dann eigentlich nur auf den Tag gewartet, bis ich dann mein Auto in den Hafen fahren konnte. Das war auch ein absolut reibungsloser Ablauf. Der hat mir 3 Namen auf den Zettel geschrieben und mit den Namen bin ich in diesen Hafen gefahren. Sämtliche Tore gingen auf. Der Container stand offen auf diesem Platz. Ich bin nur noch reingefahren. Dann kam das Lushing-Team und ich habe dann mit denen das festgegurtet. Hatte noch den Alex noch mit dem Motorrad auch noch da drinnen. Wir haben uns das geteilt, ne? Und dann wurde es verzurrt, zugemacht, Carnet wurde abgegeben und dann ging das Auto auf große Reise, ne?
Das hört sich tatsächlich richtig entspannt an. Wie lange dauert dieser Prozess? Also hast du das lange im Voraus geplant, den Tag X oder diesen Container gebucht gehabt oder war das spontan?
Der Mario braucht so 4 Wochen vorher ungefähr, braucht er so dein, also wenn du Zeit hast, ist sowieso nochmal was anderes, ne? Aber wenn du es schon just in time haben willst, dann muss er das so 4 Wochen vorher ungefähr wissen. Auf dem Tag kommt es nicht an. Und dann musst du, sag ich mal, 2-3 Tage vorher da sein, gibst ihm deine Papiere und den ganzen Rest, diesen ganzen restlichen Ablauf, da hat er sich drum gekümmert, ne? Und das, also ich hatte meinen Kané, hatte ich schon, also normalerweise wird das ja erst ausgestempelt, wenn das Auto aus dem Land ausgeführt ist. Heißt ja, eigentlich muss das Schiff erst auslaufen. Ich hatte das Kané am selben Tag, hatte ich das Kané wieder ausgestempelt, ne? Und das also von dem Abläufen her, und er war das halt top, und er deutschsprachig immer erreichbar und hat sich um jegliche Art von Papierkram gekümmert. Und ich hatte noch im Nachgang nochmal ein großes Problem, weil die Preise variieren ständig. Ich hatte einen sehr guten Containerpreis und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, auf jeden Fall wollten die eine Nachzahlung von mir haben für den Container, weil ich von Februar auf März verschifft habe und im März wurden die teurer. Und ich schon so, ja, das kann ja jetzt nicht sein, ne? Ist ja jetzt irgendwie, wollten irgendwie $500 mehr haben. Ist natürlich irgendwie doof, ne? Weil ich sage, ich habe es ja auch schon hier bezahlt. Ich sage, die können ja jetzt nicht einfach kommen. Letztendlich habe ich mir gedacht, ja, das Auto haben die, ne? Also schlechter Ausgangspunkt. Hat er auch gesagt, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um alles und ich musste nichts nachzahlen oder es hat alles seinen Gang genommen, ne? Und die Verschiffung lief reibungslos und genauso das Ausschiffen dann im Oman dann auch, ja.
Ich hatte mal recherchiert, eine Verschiffung von Hamburg nach Walfischbucht oder Kapstadt kostet so um die 3000 Euro, hatte ich mal so grob gesehen, one way. Was kostet Mombasa, Oman?
Ja, ich hatte Glück. Ich habe einen Container für $2,400 gekriegt. Und dann habe ich halt noch den Motorradfahrer, den Alex, da drinne gehabt. Der hat mir auch nochmal $850 für sein Motorrad gegeben. Und ja, mit dem ganzen Papierkram. Also für mich hat es dann letztendlich irgendwie, weiß ich, 1.700. Nee, es war noch günstiger. Der Container hat 1.400 habe ich, glaube ich, bezahlt. Der Container war sogar günstiger, irgendwie 2,2 oder 2,30.
War voll okay, ist ja voll okay.
Das war super okay. Vor allen Dingen eine Woche später war es einfach $500 teurer.
Ja, klar.
Alles gut gepasst und ja.
Und du hast ja durch die Fahrt durch Äthiopien halt quasi gespart. Und naja, da kommen ja natürlich diese ganzen, in Anführungsstrichen, krasseren Länder, ne? Also Äthiopien ist, glaube ich, ist auch immer so ein Grenzthema. Da ist ja auch so eine Art Bürgerkrieg am Laufen, aber Sudan, Südsudan, Eritrea, Somalia grenzt ja auch so ein bisschen da dran. Das sind ja schon alles sehr, 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 sehr heiße Eisen, die man dann durchqueren müsste, ne? Also du bist dann in den Oman und dann über die arabische Halbinsel zurück nach Europa.
Genau, ja. Ich hatte mich im Vorfeld mit der Situation auseinandergesetzt. Die Grenzen nach Äthiopien waren dann alle zu. Es ging gerade nichts in der Richtung, ne? Klar hast du immer mal von den vereinzelten Leuten gehört, ja, die sind da irgendwie durchgekommen, aber das hat auch einfach mein Zeitplan letztendlich nicht zugelassen. Und ich war mit der Verschiffung eigentlich happy, dass ich dann auch irgendwie unten da in Oman dann direkt bin, ne? Genau, und somit hat sich das dann ergeben und es lief auch reibungslos und ja, so konnte dann die Reise auf der arabischen Halbinsel dann weitergehen, sag ich mal, ne?
Ja, ist ja auch natürlich auch eine echt, echt coole Ecke, ne? Vor allem zu der Jahreszeit ist es natürlich auch temperaturtechnisch ein bisschen entspannter. Ja. Nicht so heiß, keine 50 Grad, nur 35 oder 30.
30 so, ja. Nee, also ich bin da gut angekommen. Ich hatte nochmal einen Stopover in Dubai, bin da mal einen Tag in Dubai noch unterwegs. Es war natürlich auch ein krasser Wechsel jetzt, ne? Wenn du jetzt quasi
Mombasa. Eine ganz andere Welt.
Und dann stehst du da mit deinen abgelaufenen Birkenstocks und deinem Rucksack auf einmal in Dubai und denkst dir so, okay, krass, andere Welt, ne? Erstmal ein bisschen umgewöhnen hier. Dann noch Burj Khalifa gemacht, also in dem Tag. Und bin dann, genau, weiter Richtung Salalah, Oman. Hab dann da nochmal 1,5 Wochen ungefähr auf mein Auto gewartet, was ich so ein bisschen gezogen hatte. Es war halt, ich war mitten im Ramadan da gelandet, hatte das aber gar nicht so auf dem Schirm, bin am nächsten Tag aus der Tür raus von meiner Unterkunft und denk mir, was ist hier los? Also, wie alles abgeschlossen, ne?
Und warum kann ich hier nichts essen?
Genau, ne? Ja, dann, scheiße, ja, ist Ramadan, ne? Ja, okay. Naja, gut, auch mal eine Erfahrung, ne? Aber war auch wirklich eine Erfahrung, weil abends einfach so ab 19 Uhr, wenn das Fastenbrechen dann ist, du dann einfach, alles geht auf die Straße, überall sind Stände, überall kann gegessen werden, du kriegst für einen guten Kurs immer gutes Essen und da freuen die sich halt einfach drauf und das ist dann schon irgendwie auch eine Erfahrung, ne?
Du bist dann, dein Auto wurde in den Oman geschifft. Du bist durch den Oman noch ein bisschen mit dem Mietwagen gefahren und dann später mit dem eigenen Auto, oder? Wie war das?
Genau, ich habe mir einfach für den Küsten, also um Salalah rum, gibt es halt ganz im Süden Richtung Jemen einen absolut geilen Küstenabschnitt mit super tollen Buchten. Und da habe ich dann einfach mir einen Leihwagen ganz günstig genommen und habe dann so Tagestouren immer an diese Buchten gemacht und habe da meine Tage dann einfach verbracht, war schwimmen und habe das erstmal so zur Überbrückung gemacht, was also super war, ne? Also allein vom
Meer. Oman gilt ja auch als totales Offroad- und Campingparadies, oder?
Ja, einfach nur geil, wenn du 4x4 hast. Die sind noch lange nicht so gut aufgestellt, so wie die Südafrikaner, ne? Dass du überall richtig gute Autos auch kriegst, ne? Aber das kommt langsam. Aber wenn du gerade auch, ich war ja mit meinem eigenen Auto da und du kannst halt überall stehen. Die ganze Küste ist unverbaut. Es gibt reihenweise Spots, wo du einfach direkt am Wasser stehst, kannst Schildkröten gucken, Delfine und dann einfach diese Mischung, auch dass es so klein ist, zwischen Meer, Bergen und Wüste, das ist einfach geil. Du kannst an einem Tag und kannst morgens am Strand aufstehen, deinen Kaffee trinken, fährst hoch in die Berge, fährst über irgendwelche wilden Pässe rein in irgendwelche Wadis, wo du am Mitte des Tages im Kühlen in den Wadis schwimmen kannst und abends fährst du nochmal in eine Wüste oder abends stehst du wieder am Strand. Das ist halt so, die Entfernungen sind einfach nicht so weit, ne? Und das hat diese Mischung einfach ausgemacht. Ich war 3,5, 4 Wochen fast im Oman und ich bin nochmal, 7000 Kilometer allein im Oman gefahren.
Ja, krass.
Ja, weil ich einfach dachte so, heute fährst du nochmal hier hin, Sprit ist ja auch günstig, ne, und es war immer irgendwie so ein Abenteuer, ob es jetzt Wüste war oder irgendwo am Strand, es war immer, immer gut.
Ja, wir sprechen später nochmal so ein bisschen über günstig und teuer und was so alles so kostet, weil die Preise variieren natürlich auf so einer Reise extrem durch so viele Länder, ne, auf 22.000 Kilometern. Du bist dann von Oman, grenzt ja dann auch Saudi-Arabien, ein Land, was dich auch total fasziniert hat und überrascht hat, oder?
Ja, die ganze Ecke da unten generell. Ich bin dann weiter vom Oman nach Saudi-Arabien rein, hatte da nochmal explizit Probleme an der Grenze, aufgrund dessen, dass mein Visum bei der Einreise in Oman, haben die mir ein 2-Wochen-Visum ausgestellt. Ich habe denen aber gesagt, ich brauche eins für 4 Wochen und dann haben die das aber einfach so, und ich dachte, das wäre jetzt vorbei mit einfach so im Pass rummalen. So in Afrika ist das ja so gang und gäbe, dass da einfach mal Daten wieder getauscht werden, so mit dem Kugelschreiber. Und er hat es einfach durchgestrichen und dann auf 4 Wochen verlängert. Und ich war damit auch fein und kam damit auch gut zurecht. Problem war aber nachher, als ich nach Saudi-Arabien wollte, stand in diesem System nur drinne, dass ich ein Visum für 2 Wochen habe. Hm. Und ich hatte dann dieses Gekritzel. Ich dachte
dir, dass du schon wieder dein Visum gefälscht hast.
Flashbacks. Und stand dann an der Grenze und dachte mir, okay, jetzt stehst du in Saudi-Arabien, okay, es geht nicht weiter. Und war dann aber auch schon so, ja, die Lage ist gerade irgendwie so ein bisschen angespannt, weil die dann vermutet haben, ja, dass ich das Visum vielleicht irgendwie gefälscht habe oder irgendwas, was ich aber nicht gemacht habe, was dann halt wirklich in diesem System einfach nicht hinterlegt war. Da haben mir einfach diese 2 Wochen gefehlt. Irgendwie über Umwege und hin und her telefonieren hat es sich dann irgendwann geklärt, aber so von den Abläufen her an der Grenze ist es halt eigentlich viel einfacher wie in Afrika. Aber die, ne, dann die Einreise Saudi-Arabien war dann, also mit dieser Prozedur, mit dem Pass und der wirklichen Einreise halt sehr zäh, weil die das ganze Auto einmal komplett, also ich musste alles ausräumen, ne? Wirklich, jede Kiste, die haben alles nachgeguckt, Alkohol, Drogen, Hund, Scanner, alles. Das hat ewig gedauert. Und ja, bis ich dann, es hat alles geklappt, aber bis ich dann wirklich in Saudi-Arabien war, das hat ein Momentchen gedauert.
Und was ist es, was dich so an dem Land so fasziniert hat? Du bist ja, du hast ja auch viel Wüste, hast du ja geschrieben gehabt. Aber du hast von 50 Grad erzählt, die du da hattest, und totale Kontraste.
Ja, es war so, also erstmal bin ich halt durch Richtung Riad, durch die Rub al-Khali gefahren, was schon absolut krass war. Das waren irgendwie knapp 1500 Kilometer. Und ich habe noch auch andere Reisende getroffen mit dem LKW und die haben mir auch gesagt, hast du genug Sprit bei? Ich sag ja, also ich habe mindestens für 1000 Kilometer habe ich Sprit dabei. Könnte knapp werden. Dann dachte ich so, hä? Ja, Diesel, das muss doch genug geben hier. Und als ich dann losgefahren bin und dann da unten diese Umstände gesehen habe, wie krass eigentlich diese Wüste ist, diese Massen an Sand und was da eigentlich so los ist, wie das sich auch in Bewegung alles ist, da dachte ich mir, okay, weil du hast das dann gesehen, dass diese Tankstellen, es gab Tankstellen, aber die waren einfach versandet, zu.
Und ich, ne? Vom Winde verweht.
Genau so, ne? Und also nach Riad dann diese Straße hoch, diese 1000 Kilometer waren halt krass, weil du bist durch Sandsturm gefahren, dann war die Straße wieder zu, weil da eine Düne rübergewandert ist, da waren wieder riesige Radlader, die am Schieben waren. Und irgendwann war dann halt auch mein Sprit mal so wirklich leer. Ich rede jetzt von Reserve. Da war was los auf der Straße, das war schon mal gut. Aber ich bin dann echt auf dem letzten Tropfen an der Tankstelle gefahren und hatte dann Glück, dass auch Sprit und alles da war. Ne? Und danach war alles kein Problem mehr, aber durch die Rub al-Khali erstmal durch, bis nach Riad, bis in die nächstgrößere Stadt, war erstmal ein Ritt. Absolut faszinierend, also von der Landschaft, von dieser Wüste her, von diesen Massen an Sand einfach, die man da sieht. Toll.
Man hat ja auch überhaupt keine Vorstellung von Saudi-Arabien, ne? Also wenn man das jetzt so parallel sich auf Google Maps anschaut und sich dieses Land auch mal ein bisschen bewusster anschaut, dann sieht man ja auch, wie groß es ist.
Ja.
Und dass es ja auch einfach alles nur Sand ist und einfach ein paar wenige sehr große und moderne Städte.
Genau, ne? So ist es auch. In den Städten wird halt unheimlich viel gebaut, gemacht und getan. Aber landschaftlich hat es einfach so viel einfach zu bieten, was man so eigentlich gar nicht so kennt. Also ich habe mich da in der Nahflutwüste aufgehalten und habe eine wirklich spektakuläre Umrundung von einem Gebirgskamm gemacht, wo du wirklich so Anhöhen gefahren bist an diesen Berg, die versandet waren, wie so eine 100-Meter-Düne und diese Landschaften drumherum, da waren also so Felsformationen, so einzelne, wie so, ja, so Felsen, so Pinne im Boden, hunderte Stück, sowas hat man halt einfach noch nie gesehen und so natürliche Felsbrücken, 30 Meter hoch, wo man einfach drunter stehen konnte und also überall anders in Europa oder sonst irgendwo würdest du da nie alleine stehen wahrscheinlich. Oder es wäre irgendwie ein Nationalpark oder irgendwas und da ist es einfach normal. Und das hat sich in diesen Tagen immer wieder gespielt. Ne? Und ich habe mich da 5 oder 6 Tage in diesem Gebiet aufgehalten, habe keinen gesehen und war jeden Tag irgendwie immer wieder aufs Neue geflasht von dieser Landschaft, von diesen Bergen, von diesen Felsformationen. Und ja, also es war wirklich also schwierig zu beschreiben einfach, weil es ist einfach so, es ist unantastbar so ein bisschen ist. Würde ich sagen.
Ja, krass. Aber das hört sich echt cool an. Also, ich meine, ich habe schon, einfach weil ich halt im Tourismus bin, immer mal wieder mitbekommen, dass Saudi-Arabien ja auch viel macht für den Tourismus. Die wollen ihn ja auch irgendwie so anziehen und ein bisschen weniger abhängig vom Öl werden und so. Aber ich habe noch nie oder selten Leute wirklich erlebt, außerhalb meiner Instagram-Bubble, die dann da waren, die da das alles so erzählt haben. Also, das hört sich schon extrem gut an.
Ja, es ist einfach auch riesig, ne? Ich habe nur einen ganz kleinen Flecken davon gesehen. Ja. Ne? Aber allein das, auch die ganzen Kraterlandschaften, die du da hast. Also ich stand an einem Vulkankrater, wo du einfach mit dem Geländewagen, also ich bin das hochgefahren, hoch und dachte mir irgendwann, okay, falle ich jetzt gleich rein oder also und standst oben auf diesem Kraterrand und hast einfach da reingeguckt, da war nichts abgesperrt. Also ich habe das dann umwandert. Ich habe knapp 3 Stunden gebraucht, um den zu umwandern. Ne? Und ich stand da ganz alleine mit meinem Auto, ganz alleine. Es war keiner da.
Ne? Das ist schon auch geil, dass man mit so einem Landcruiser an solche Orte auch einfach kommt. Ne?
Das ist es einfach. Und das macht's halt immer wieder aus. Weil du kommst da sonst nirgends, also nicht hin. Ne? Genauso wie ich in der Wüste war, kommst du halt da nicht hin, ne? Ohne 4x4. Das ist einfach so und das macht's aus.
Ja, und ich wollte eigentlich sagen, so Landcruiser ist ja unkaputtbar, aber genau da ist dann schon wieder ein Stoßdämpfer.
Andere Seite.
Also sich plopp verabschiedet.
Das war wirklich, da war's auch scheiße. Und das war wirklich, war ich in der Wüste da unterwegs und diese Dünenkämme überquert und irgendwann hat's geklötert, ne? So fing wieder an und ich war wirklich so im Gedanken und dachte mir so, bitte nicht. Also jetzt ist halt, wenn er jetzt abreist, ist halt doof. So, ne? Weil Sand, Dünen, klar, ich hatte eine Reserve dabei, aber das war halt auch nur eine reparierte Reserve. Und dann kam ich echt auf so ein Stück Teerstraße, die einfach mitten im Nichts war und da stand auf dem Schild Roads End. Also da war Straße zu Ende, stand ich da mit meinem Toyota, mit dem abgerissenen Stoßdämpfer und hab mir dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Und hab dann auch erstmal wieder gemerkt, gerade auch wenn man alleine ist und alleine so lange unterwegs ist, dass man eigentlich sich wegen solcher Lappalien fast schon gar keine Gedanken mehr macht, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich manchmal nicht, aber man weiß einfach, okay, es ist jetzt diese Situation und du musst jetzt irgendwie lernen, die Situation zu meistern.
Ja.
Genau, und das war halt, ja, das Schwierige dann in der Situation gerade, ja.
Aber du bist mittlerweile so versiert und so routiniert, dass ein Stoßdämpfer dich eigentlich nicht so aus der Ruhe bringt und du ihn sogar selber reparieren kannst.
Ja, genau. Also ich habe dann, für mich war dann die große Entscheidung in dem Moment, ey, fährst du jetzt irgendwie in 800-900 Kilometer großen Schlenker über die Teerstraße zurück oder fährst du halt weiter diese 100 Kilometer jetzt Offroad mit dem reparierten Stoßdämpfer? Also ich hatte einen geschweißten noch hinten drin.
Ja.
Und ja, hab das dann auch gemacht, ne? Und der hat dann auch, der ist jetzt auch immer noch im Auto, also.
Okay, also ein Provisorium hält für die Ewigkeit, ne? Nichts hält länger als ein Provisorium.
Genau so sieht's aus. Also, nee, hat gut gehalten und mich dann noch durch die Wüsten und alles noch durchgebracht.
Das nächste Land nach Saudi-Arabien ist der Irak. Man muss durch Kuwait in den Irak.
Genau.
Wie aufregend war das denn? Das ist ja eigentlich auch so eines der Länder, was man gefühlt ja eigentlich auch gerne skippen würde, wenn es geht, glaube ich, Frage. Und wie ist das gewesen?
Ja, es war quasi so ein bisschen die Challenge, sage ich jetzt. Also was heißt die Challenge? Ich musste da halt einfach durch, um nach Europa zu kommen. Und genau, ich musste erstmal über Kuwait noch fahren, bezüglich einem Papier, was ich brauchte für die Grenzabwicklung etc. Aber letztendlich war Irak schwierig, weil man vieles gehört hat, sage ich mal. Was mich jetzt nicht verunsichert hat, aber man hat halt vieles gehört. Und dazu kam noch, ich war alleine halt. Ich war ganz alleine. Was dann, ja, im Nachgang war es sogar besser, als ich dann alleine unterwegs war. Was für mich mein Entschluss.
Ja, was hast du da so erlebt und warum ist es besser gewesen? Also warum kommst du auf diese Schlussfolgerung?
Ja, das kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Also erstmal, die Einreise in den Irak war ziemlich schwierig und ich würde sagen, ich habe ganz gute Erfahrungen. Dadurch, dass ich da irgendwie quer durch Afrika gefahren bin, machte ich da irgendwie so eine Grenze eigentlich gar nicht mehr schwammig. Aber da war so ein Chaos und ich habe wirklich 6-7 Stunden gebraucht, bis ich all meine Papiere zusammen hatte, weil ich auch nichts lesen konnte und auch keiner Englisch sprach.
Zum Thema, da darf ich da mal eine kurze Zwischenfrage stellen zum Thema Papiere, weil du ja für jedes Land immer auch eine eigene Versicherung abschließen musst und das besorgen musst Einreise, Ausreise, beziehungsweise Ausreise, Einreise, das meinst du mit Papieren?
Genau, Papierkram, Versicherung, dann brauchst du Passierscheine, Pässe muss gestempelt werden. In einem Land, ich weiß gar nicht mehr, nee, im Irak brauchtest du kein Carnet mehr, aber halt andere Papiere, sage ich mal, ne?
Ja,
und, ja, bis du halt durch diesen Wirrwarr da durch warst. Und ich wollte mir auch keinen Fixer irgendwie nehmen, weil ich mir da gedacht habe, so, ja, es geht halt auch irgendwie ohne. Ging's auch, aber es hat halt wirklich Zeit in Anspruch genommen. Und als ich dachte, das erste Mal, ich habe meine Papiere alle zusammen und bin dann mit meinen gesammelten Papieren Richtung letzter Kontrolle gefahren, hat er mich wirklich einfach komplett abgewiesen, so, ne? Er sagte, ich weiß, dass dir noch das und das Papier fehlt, so habe ich es gedeutet, und hat mich einfach ganz plump zurückgeschickt, ne? Und ja, dann dachte ich, okay, die halt nochmal ein bisschen gucken und dich sortieren. Letztendlich, es hat irgendwann alles funktioniert und geklappt, und er hat mich dann auf dem Weg 500 Kilometer Richtung Bagdad gemacht. Und ja, war so, der erste Abschnitt Richtung Bagdad war eigentlich relativ in Ordnung. Ich hatte ein paar Kontrollen, die alle gut verliefen. In Bagdad selber war viel militärisch abgeriegelt, alle Zufahrten, war aber alles kein Problem. Also da hat man auch wieder gesehen, der deutsche Pass irgendwie, ne, das war wie so eine kleine Visitenkarte. Also ich wurde da gut in Empfang genommen. Genau, und habe dann die erste Nacht auf einem bewachten Parkplatz in Bagdad gestanden. War dann abends auch in der Stadt unterwegs, und das war auch echt super nett, super gastfreundlich, sehr gutes Essen, und habe mich da auch eigentlich wohlgefühlt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von den Leuten her, ne, von der Stadt an sich, Bagdad ist jetzt nicht so ein Augenschmaus, sage ich jetzt mal, ne, aber von den Leuten her und von der Umgebung, und war das echt angenehm, kann ich nicht anders sagen.
Und was hast du dann, hast Bagdad verlassen, du bist ja auch relativ schnell durch das Land gereist. Ich glaube, du hast Mosul noch besucht.
Erstmal bin ich Richtung Erbil gefahren, und genau, in Erbil ist halt...
Erbil cool. Hat doch auch so unglaublich viele Welterbestätten eigentlich, ne? Die relativ zerstört worden sind durch den Krieg und durch den IS.
Genau. Also das, ja, da hast du recht. Für mich war dann halt der springende Punkt, es gab irgendwie zwei Optionen, einmal über Erbil, Nordirak, Kurdistan, oder direkt auf Mosul, und man war halt mit mehreren Leuten in Kontakt, und alle haben gesagt, ja, fahr halt über Erbil, ist ein bisschen entspannter, du hast keine Eskorte, weil der direkte Weg, glaube ich, nach Mosul war dann mit Polizei, also mit Eskorte gewesen, und ja, das habe ich dann umfahren. Wobei ich dann sagen musste, Kontrollen wurden dann mehr. Dann diese Militärposten, die alle besetzt waren, wurden auch mehr, wo du auch gesehen hast, wo mal echt Schusslöcher drin war. Und ja, es war schon so ein bisschen, okay, andere Welt. Bis ich dann an irgendeinem Punkt kam, wo ich halt so ein Kreuzverhör einfach hatte. Und ich wurde einfach ganz normal rausgezogen. Ich wurde immer rausgezogen. Ich wurde immer kontrolliert, jedes Mal. Und ich musste dann in so einen Container rein und musste mich dann erklären. Und er hat meinen Pass durchgeblättert und hat dann das Telefon irgendwie genommen, hat irgendwo angerufen und gesagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und hat mich dann gebeten, meine Sachen zu nehmen und so ein Büro weiterzugehen, also einen Container weiter. Im nächsten Büro wieder alles erklärt. Nochmal alles erklärt. Alles genau so. Ich habe da schon drauf geachtet, dass meine Geschichte auch die gleiche bleibt. Und er wieder den Pass zugeschlagen, mich wieder weitergeschickt. Und da dachte ich schon, irgendwas ist hier jetzt gerade ein bisschen... Keiner sagt dir, was los ist. So richtig, die konnten einigermaßen Englisch, aber keiner sagt dir so richtig, was los ist. Und komisch. Bin dann in das letzte Büro und er sagte, es ist alles schön und gut, aber wie bist du und das Auto... Wie bist du in den Oman gekommen und wie bist du jetzt auf einmal hier mit dem Auto? Ich habe das erst nicht so richtig verstanden, und dann, ja, okay. Die konnten das, glaube ich, nicht so richtig zuordnen, dass dieses Auto auf einmal von Afrika da im Oman auf einmal stand. Ne, das konnten die nicht so richtig zuordnen, und dann habe ich überlegt, ja, was machst du jetzt? habe ich ganz stumpf einfach mein Handy rausgeholt und habe ihm einfach die Bilder von der Verschiffung gezeigt. Und habe ihm dann die Lücke nochmal so im Pass gezeigt und dann, dachte er, ja, okay, dann ist ja alles gut, so, ne? Denk mir so, okay. Dann hat er mich halt noch gefragt, was ich mache, warum ich hier bin, und dann war auch alles tippitoppi, dann habe ich noch einen Tee gekriegt, dann hat er mich zum Auto begleitet, alle Schranken, alles einmal aufmachen lassen, und dann konnte ich durchfahren, ne? War die Sache erledigt.
Manchmal kann es so einfach sein, obwohl es so, so schwer ist.
Ja, aber es war so die Situation und gerade auch mit Militär, Polizei, ne, alles schwer bewaffnet, sage ich mal. Ich kenne das alles irgendwo, aber aufgrund, dass du dann da so im Irak bist und auch da keiner deine Sprache richtig spricht, war es dann schon ein bisschen komisch.
Gewöhnt man sich eigentlich so daran, an diese ganze Waffenpräsenz? Also wir kennen das ja noch nicht. Also wir kennen es ja nicht. Das ist ja keine Gewohnheit für uns, so Waffen um uns herum zu haben.
Also ich muss sagen, auch, ja, also gerade Westküste, irgendwann wieder, um auf das Thema halt Nigeria, Kamerun so zurückzukommen, da die Ecke war auch immer Waffen so an der Tagesordnung.
Auch sehr schwer bewaffnet, ja klar.
Ja, und
aber ich meine, auf der Reise ist das jetzt so erst die erste so richtige Region, die richtig schwer bewaffnet ist, ne? Also du hast ja gesagt, du hast ja ein bisschen Militär und Polizei da in Kenia in diesem Zwischenfall gehabt, aber grundsätzlich ist die Waffenpräsenz auf dem ostafrikanischen Seite nicht so auf der Route gewesen.
Nee, nicht so präsent wie da, wirklich, ne?
Ja.
Dazu kommen ja auch die Fahrzeuge, die gepanzerten Humvees und alles, was da halt noch so drumrum steht, ne? Und diese zum Teil zerschossenen Gebäude, die du siehst, das trägt so seinen Rest dazu bei, dass es schon anders ist, ja. Aber primär würde ich sagen, man gewöhnt sich dran. Also ich würde sagen, ja.
Ja, okay.
Trotzdem ist es halt kein schönes Bild, sage ich mal, ne?
Ja. Du bist dann über Mosul. Was war Mosul? Hat dich ja auch so ein bisschen geprägt, oder? Da bist du ja auch so ein bisschen dahin gefahren und so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, Altstadt gelaufen und hast dann da gesehen, was der Krieg so eigentlich so angestellt hat.
Genau, Mosul und genau vorher war ich noch in Erbil.
Ja.
Erbil war halt das absolute Kontrastprogramm zu Bagdad. Ich muss es einfach kurz erzählen, weil ich war komplett geflasht, weil diese Stadt, es hatte eine richtig, richtig schöne Altstadt, es war komplett zivilisiert.
Bagdad oder?
Erbil.
Ja.
Erbil. Und ich habe da noch einen anderen Reisenden getroffen, den Lukas, mit dem ich abends durch diese Stadt getingelt und wir haben beide gesagt, wie nett es hier einfach ist. Wieder dieses absolut gute Essen, also das beste Essen habe ich wirklich im Irak gegessen, in Erbil. Also muss ich wirklich sagen, auf der Reise war es wirklich in Erbil, also traumhaft. Und da dachte ich, okay, also hier würde ich jetzt nie, hätte ich nie diesen, würde ich das nie verspüren irgendwie, dass hier mal Krieg oder so schlimm war oder ist oder du diese Reibereien hast, sage ich mal, ja. Genau. Und haben da eine Nacht verbracht und am nächsten Tag stand dann halt für mich fest, bevor du jetzt in die Türkei fährst, hältst du halt nochmal in Mosul an, weil ich wusste, dass in Mosul, dass du halt dir das genau angucken kannst, was mit dieser Altstadt passiert ist im Jahr, also ne, oder zwischen 2014 und 2017. Und das hat mich einfach irgendwie auch interessiert und bin dann dahin gefahren. Das war jetzt nicht allzu weit. Und auch da hast du wieder hohe Präsenz am Polizei, Militär gehabt, aber du hast auch wirklich dann gesehen, okay, hier war nochmal was ganz anderes passiert, weil wirklich viele Gebäude zerschossen waren, auf dem Weg dahin schon, Einschusslöcher, kaputte Autos etc. Und als ich habe dann in der Altstadt geparkt, bei einer Polizei und konnte mein Auto da auch direkt stehen bleiben und dann bin ich durch durch so eine Markthalle gegangen. Und diese Markthalle war schlagartig zu Ende, weil sie quasi zerbombt war. Und dann warst du in dieser Altstadt und dann konntest du dich durch diese Häuser gehen. Und das war echt krass, das einfach zu sehen. Einfach dieses komplett zerfallene, zerschossene. Das hat schon was mit einem gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also das war nicht ganz so einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es ist einfach so dieses Bild von Krieg und einfach dieses Verwüstung und wie die Menschen halt einfach unter diesen Umständen wahrscheinlich leben, oder?
Genau, also ich fand's total krass. Ich bin da durchgegangen und du hast auch überall Schilder, safe, not safe. Also du musst schon gucken, du kannst da nicht einfach irgendwo reinlaufen, ne?
Ja.
Du musst schon gucken, dass du da auf den Wegen, die sie da gemacht haben, bleibst, ne? Und da war ein komplett zerbombtes Gebäude, wo nur noch so die Außenmauern so ein bisschen standen. Und da haben so ein paar Jungs sich über zwei Etagen wie so eine Bäckerei, provisorische Bäckerei reingebaut und haben gearbeitet. Und ich bin ganz kurz mit denen ins Gespräch gekommen und dachte mir auch wieder so, die waren halt wirklich, die waren gut drauf und die waren auch fröhlich und super nett zu einem. Und ich dachte mir, krass, Leute, ey, das ist echt, da sollte man sich eine Scheibe von abschneiden, so. Weil unter welchen Umständen die quasi ihren Alltag bestreiten, ne? Und trotzdem dieses Fröhlichkeit, sag ich jetzt mal, ausstrahlen, ne?
Ja, das Leben geht halt irgendwie dann doch weiter, ne? Das ist halt immer das Krasse.
Genau.
Durch die Türkei bist du, glaube ich, relativ schnell gefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast, glaube ich, Kappadokien hast du ein bisschen länger gehalten bei den ganzen Ballons und diesen Kalkhöhlen und Kalkformationen.
Genau. Und ich war schon ein bisschen länger noch in der Türkei. Ich war auch noch einmal auf so einem richtig krassen Offroad-Track unterwegs. So zum Abschluss, da habe ich noch unsere Drohne versenkt. Das war auch noch so ein nicht so schönes Highlight. Also wenn einer noch mal irgendwann in Ostanatolien ist und findet eine Drohne, das ist meine. Und ja, da habe ich noch mal einen Offroad-Track gefahren, der ziemlich cool war, in der Schlucht durch so ganz viele Tunnelsysteme. Aber danach, das Wetter wurde halt drastisch schlechter. Wir hatten 10 Grad und Regen. Und das hatte ich dann irgendwie anderthalb, zwei Wochen. Und klar, ich habe in Kappadokien noch gehalten. Das war auch echt schön. Das würde ich auch jedem empfehlen, da mal anzuhalten. Ja, ist touristisch, aber ist halt so, ne?
Für einen Grund.
Gibt genau. Einen Grund. Es ist schon wirklich cool, das alles so zu sehen. Mit den Ballons, wie die aufsteigen. Aber für mich wusste ich, okay, das Wetter wird jetzt auch nicht viel besser mehr. Und irgendwie war auch dieses Abenteuer war so ein bisschen zu Ende.
Wollte ich auch gerade fragen, so was ist das für ein Gefühl gewesen, in die Türkei zu reisen? Das ist ja dann schon sehr nah an Europa. War das dann für dich auch so, okay, krass, ich habe es geschafft hier schon? War das Gefühl hier schon da? Oder kam es erst so beim Grenzübertritt nach Griechenland oder vielleicht sogar noch viel später?
Nee, eigentlich dachte ich so für mich, du hast jetzt den Irak noch hinter dir gelassen und du bist jetzt echt auch weit gekommen. Also zu verlieren hatte ich irgendwie eh nichts mehr. So stand so für mich. Aber primär, ja, ich hatte es schon so ein bisschen geschafft mit dem Hintergedanken, aber es sind auch noch ein paar Meter bis nach Hause, so, ne?
Ja, ja, von also jetzt Grenzüberschritt Türkei hierher, ich würde jetzt mal so ganz grob schätzen, ein bisschen über 4.000?
Nee, so weit ist es gar
weniger?
Nicht.
Weniger? Ach so, okay.
Wenn er jetzt von so zweieinhalb bis in Istanbul.
Ach, wirklich?
Ja, bis in Istanbul, ja.
Ah, okay.
Das lässt sich auch super fahren. Also, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja dann wirklich zügig von der Türkei nach Hause über Griechenland und bin dann ab Griechenland, ab Thessaloniki eigentlich fast in einem Zug durchgefahren, ne? Das waren irgendwie so 1.800 Kilometer oder so.
Weil du auch, und jetzt kommen wir langsam auch zum Ende dieser Reise, ganz zum Schluss eigentlich auch echt ein scheiß Erlebnis in Griechenland dann gehabt hast, dass dir so ein bisschen so einen Dämpfer gegeben hat, oder?
Also, ja.
Oder die letzte Luft irgendwie rausgenommen hat.
Schocken kann dich ja irgendwann wenig, ne? Das Thema hatten wir ja schon. Aber die Geschichte dazu ist halt auch ziemlich, ja, naja, lustig, in Anführungsstrichen. Ich wollte mir nochmal einen Abend so Hotel vernünftig schlafen, weil es war die Wochen davor auch immer kalt, sag ich mal, regnerisch, und wollte mir ein Hotel, hab mir ein Zimmer genommen und habe separat von dem Hotel einen bewachten, eingezäunten Parkplatz genommen für den Toyota, für den Land Cruiser. Und habe den abgestellt und war dann auch abends los und alles war gut und nächsten Morgen mit meinen Sachen zum Auto. Und dann kam der Grieche aus seinem Häuschen da raus. Ne, davor war nur so ein Schlagbaum, eine Grenze, nicht eine Grenze, halt ein Schlagbaum. Und ja, es würde halt ein Problemchen geben. Die wollten dein Auto klauen. Ich sag, hä, was? Ich sag, wie? Ja, es ist aber nichts passiert. Nur eine Scheibe kaputt und zwei Schlösser. Ich dachte mir so, okay, ja. Yeah. Dann bin ich mit ihm dahin. Und ja, dann habe ich ihm halt versucht, das Er sprach kein Englisch so wirklich. Hab mit Übersetzer versucht, wie es sein konnte. Und ja, er könnte sich das auch nicht erklären, wie die Leute da hingekommen sind. Aber für mich stand es eigentlich relativ schnell fest. Also ich weiß ja nicht, ob er Nachtschicht hatte, aber er wird in diesem Häuschen geschlafen haben. Die Leute sind dann an diesem Schlagbaum vorbei an dieses Auto ran und wollten das Auto klauen. Das Wilde an dieser ganzen Geschichte wäre einfach gewesen, wie die mit diesem Auto aus diesem Parkplatz rausgefahren wären.
Durch den Schlagbaum.
Oder durch den Zaun. Also das wäre die einzige Lösung gewesen. Oder es hätte ihn einer hochgemacht. Ich weiß es nicht. Ja gut, und dann stand ich da halt morgens und dachte mir, ja scheiße, ja. Scheibe hinten kaputt, nichts geklaut, gar nichts, ne? Und beide Schlösser halt vorne kaputt. Denn eins haben sie angebohrt und das andere wollten sie, glaube ich, rausschlagen oder so. Aber ging ja nicht. Die Toyota haben schon sehr, sehr gute Schlösser. Die haben so ein doppeltes Schließsystem in der Tür. Das hat sich auch bewährt. Also es hat funktioniert. Und ja, dann war halt meine letzte Mission, erstmal noch irgendwie eine Scheibe zu besorgen für den Toyota. Das hat nochmal so 2 Tage in Anspruch genommen. Und danach war dann für mich so, ja, okay, jetzt, ich hatte erst noch überlegt, machst du noch irgendwie in Ungarn, Nordmazedonien, irgendwas, aber dachte mir dann, okay, komm, du fährst jetzt erstmal Richtung Deutschland, Richtung Grenze und du hast hinter der Grenze auch noch irgendwie Leute, die du besuchen kannst. Und das war dann so mein nächstes Etappenziel, Deutschland.
Hat er also einfach auch wettertechnisch und man hat dann auch einfach, es ist noch eine lange Reise, muss man auch bedenken, ne? Und du hast auch nicht unendlich viel frei gehabt.
Genau, wettertechnisch. Es war eigentlich wettertechnisch, weil du kamst ja die ganze Zeit aus Sonne und das Wetter wurde dann halt schlechter, kälter, ne? Mhm. Und gerade dann im Dachzelt, ich kann da immer gut drin pennen, auch wenn es kalt ist, aber wenn du halt im Regen oder so oder im Nassen aufstehst und dann im Regen wieder abends da reinlegst, das ist irgendwann doof, ne?
Ja. Wie lange hast du dann gebraucht? Wann warst du zu Hause? Zu welcher Jahreszeit?
So Mitte April war ich dann zurück, ne?
Ja, also du bist im November, glaube ich, im Dezember losgefahren und dann im April wieder zurück gewesen. 22.000 Kilometer sind das von Pretoria gewesen.
Ja, bin dann hinter der Grenze in Deutschland erstmal direkt zum TÜV. Das war auch noch eine ganz nette Geschichte, weil mein Auto war ja nur 2 Monate angemeldet. Aufgrund dadurch, dass es halt in Afrika stand und man es ja da ein bisschen anders macht, sage ich jetzt mal, und man es ja eigentlich nicht braucht, hatte ich damals in einer weiser Voraussicht das auf 2 Monate angemeldet, damit, wenn ich das irgendwann mal zurückfahre, dass es dann jedenfalls angemeldet ist. Meiner Verpflichtung nachzukommen, bin ich dann mit diesem Auto erstmal zum deutschen TÜV gefahren, weil ich 2,5 Jahre keinen TÜV mehr auf diesem Auto hatte.
Und du ja auch verpflichtet bist, ne? Du musst ja erstmal zum TÜV, du musst auch beweisen, dass du auf den direkten Wege zum TÜV bist und dann darfst du vom TÜV auch direkt nach Hause fahren, aber damit das alles legal ist, musst du das natürlich halt auch machen.
Ja, und dann bin ich dahin, ne? Und wie gesagt, hinten noch der Stoßdämpfer drin, der geschweißt war, ne? Und dann zum TÜV und alle kamen halt und irgendwann war ich dran und ich muss halt dazu sagen, ich habe das Auto ja auch nicht gewaschen jetzt vorher, ne? Und der TÜV-Prüfer war mal ziemlich locker. Er sagte nur, guck dir erst. Ah, okay. Ja, und Auto hochgenommen und er hat alles durchgeguckt und es waren wirklich Lappalien. Also er hat keinen TÜV gekriegt, aber es waren Lappalien, so, ne? Lenkrad irgendwie zerrissen, so. Irgendwann macht er die Motorhaube auf, vorne, und guckte mich an und sagt, Alter, wo kommst du nur her? Ich sag, ja, das ist jetzt eine etwas längere Geschichte, aber um es kurz zu halten, ich bin damit einmal über den afrikanischen Kontinent und dann über die arabische Halbinsel, Türkei, jetzt hierhin. Bumm, hat er nur den Deckel wieder zugemacht. Also dafür sieht das richtig gut aus, das Auto, sagt er. Ich sag, schön. Aber trotzdem keinen TÜV gekriegt. Kleinigkeiten, die dann halt dann dran waren.
Ich frage jetzt Toyota, ob sie nicht die Folge sponsern wollen. Beste Werbung für das Fahrzeug. Es ist ja auch einfach wirklich ein geiles Ding und beweist mal wieder, wie gut es sich bewährt und wie für was für Situationen es eigentlich gebaut worden ist. Wenn man sich überlegt, wer und wie die diesen Land Cruiser halt eben auf der ganzen Welt nutzt und dass du halt es waren jetzt noch über 55.000 Kilometer, die du damit von Deutschland nach Deutschland gemacht hast.
Ein bisschen mehr sogar noch, ne? Waren ja. So 8,75 oder so. 60.000 waren es alleine in Afrika, ne? So in Afrika, Oman, ne?
Geil, geil. Aber ja, für mich ist es noch ein Punkt mehr, warum es eigentlich das nächste Auto für uns werden sollte, weil es einfach ein unglaublich geiles Ding ist. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, definitiv, ja. Kann man nicht anders sagen. Und meiner war ja mehr so ein Low-Budget-Landcruiser. Der hat ja jetzt 360.000 oder 370.000 Kilometer gelaufen, ne? Also.
Aber ist unkaputtbar.
Du, der steht gut da, ne? Also klar, der hat absolut seine Blessuren und alles, ne? Aber jeder Kratzer, jede Beule erzählt halt auch eine Geschichte. Ich würde immer wieder, also ich könnte mich jetzt blind in dieses Auto setzen und würde sagen, ich könnte jetzt das fast normal fahren, so, ne? Also hätte da keine Angst mit.
Und das Krasse ist auch nochmal, also jeder kann halt auch an dem Fahrzeug arbeiten, ne? Also du hast auf der ganzen Welt oder auf der ganzen Reise eigentlich immer jemanden gefunden, der irgendwas schweißen kann, der irgendwas zusammen.
Ja, das ist, obwohl, es kommt schon drauf an, wo du hingehst. Gerade so in Afrika, ich würde immer versuchen, das, was du selber machen kannst, mit deinem besten Wissen und Gewissen, es versuchen erstmal selber zu schrauben, weil die können das irgendwie alles immer, aber irgendwas geht dann doch immer in die Hose, so ein bisschen, ne? Ja. Ich rede jetzt nicht von einem Ölwechsel oder so, das klappt auch alles, ne? Aber arbeiten einfach nicht so sauber, ne?
Ja, okay. Aber man kommt klar, man kommt zurecht und das Auto scheint es von hier aus, von dem, was ich gehört habe, es auch zu verzeihen.
Ja.
Cool. Vielen, vielen Dank. Erstens, dass du heute nochmal die Location gewechselt hast und ins Büro gefahren bist für eine bessere Internetverbindung. Und dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns dieses Abenteuer mitgebracht hast, was total inspirierend und faszinierend ist. Also, wobei, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Vielleicht hängen wir noch mal ein paar Minuten dran. Zum Thema, ich hatte es vorhin angesprochen, Finanzen. Ohne jetzt zu krass ins Detail zu gehen, so was kostet genau was und so weiter. Aber ist es ein teures Abenteurer gewesen oder hat es sich in Grenzen gehalten? Hast du so eine ungefähre Zahl, dass man sich so ein Bild machen kann?
Also dadurch, dass, also ich sage ja immer so, umso länger du reist eigentlich mit so einem Auto, umso günstiger wird es eigentlich. Einfach aus dem Grund, weil ich ja auch meine Visa immer nicht ganz ausschöpfe und so, ne?
Ja.
In Afrika brauchst du immer Visa, dann jetzt die Verschiffung etc. Ne? Und da häufen sich halt die Kosten innerhalb von kurzer Zeit. Ne? Und wenn du da einfach ein bisschen langsamer unterwegs bist, relativiert sich das einfach nochmal ein bisschen, wenn du länger irgendwo stehst oder so. Ne?
Mhm.
Aber roundabout mit der ganzen Verschiffung, mit allem drum und dran, habe ich so rund um die 10.000 Euro für diese 3,5 Monate bezahlt. Mit Sprit, mit allem drum und dran.
Das ist ja gefühlt ist das, finde ich, voll okay für all das, was man so erlebt und gesehen hat, oder?
Ja.
Jetzt hast du natürlich keine Luxussprünge gemacht, also außer diese Wanderung und den Hubschrauberflug.
Genau.
Ist mir jetzt nichts Großartiges in Erinnerung geblieben. Die Verschiffung hat natürlich ordentlich reingehauen, ist ja fast mehr als 10% der Gesamtkosten gewesen. Aber wenn ich jetzt so den Hubschrauber, den du dir geteilt hast, die Wanderung, ohne zu wissen, was die kostet, aber was ich mir so denke, und diese Verschiffung, da sind ja dann ungefähr so 6.000 Euro noch übrig für die restlichen 3 Monate.
Ja, es war 10, lass es ein bisschen mehr gewesen sein, ich habe es nicht genau auf den Punkt, ne? Aber das hatten wir auch damals schon bei unserer Westroutentour, da haben wir in 6 Monaten pro Person auch um die 9.000, glaube ich, für die ganzen 6 Monate mit Visum, mit Sprit, mit allem drum und dran gehabt. Ne? Man kann natürlich gerade jetzt, wenn man Tansania, da kannst du gerade für Parks etc. richtig, richtig Geld lassen. Also
klar.
Nur mal ganz kurzer Teaser nochmal, wenn man jetzt so Tagestrip mit eigenem Auto, Gorongoro Nationalpark, kann dich mal ganz schnell 800 Dollar kosten. Ne? Also so viel dazu.
Der Eintritt in den Gorongoro Park. Mit dem eigenen Auto.
Mit eigenem Auto, wenn du da rein möchtest, mit Camp, wenn du in den Krater reinfahren
möchtest. Ach so, mit Camp, ja.
Bist du ratzfatz für eine Nacht mal so mit Parkeintritt 700, 800 Dollar bist du los.
Ja, krass.
Und da sieht man halt einfach diese Preisentwicklung durch diesen Tourismus. Und das waren auch diese Punkte, wo ich gesagt habe, das ist mir einfach jetzt gerade nicht wert. Ne? In einer Vierergruppe mit einem Auto vielleicht, aber nicht gerade in diesem Moment. Ne?
Ja. Okay, cool. Spannend. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mitgebracht hast und mit uns geteilt hast. Und mega inspirierend. Was darf der Wagen als nächstes erleben?
Ja, es gibt ja immer so Pläne und ne, man weiß es noch nicht so ganz. Eventuell Südamerika, es gibt da so eine Möglichkeit, dass das Auto in Uruguay stehen könnte, aber alles noch in ganz weiter Entfernung. Erstmal gibt es gerade andere Projekte, so Hausbauprojekte, sage ich mal, Umbauprojekte. Ja, jetzt vielleicht mache ich nochmal in den nächsten 1-2 Wochen einen Spontantrip nach Marokko. Für eine Woche aber nur, um ein bisschen Afrika-Luft nochmal zu schnuppern, so ein bisschen, bevor es dann an den großen Umbau geht, sage ich mal, ja.
Ja, spannend, spannend. Dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Erfolg bei allem, Umbau und Reisen und Marokko und Uruguay, dass alles klappt. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und liebe Grüße an Rebecca.
Danke dir, schön, dass ich hier sein durfte.
Bis dann, ciao.
Dann tschüss.